Ja, grüß dich Bernd.
Grüß dich Wolfram.
Ja, ich finde es schön, dass ich dich wieder hier interviewen kann. Themen gibt es viele. Wir haben uns ausgesucht die griechische Tragödie und das Weltfinanzsystem. Ja, möchtest du einfach mal anfangen?
Ja, was wir da in letzter Zeit miterleben dürfen, wenn auch aus der Entfernung, ist ja wirklich hochdramatisch. Die sogenannte Schuldenkrise Griechenlands im Zusammenhang damit Eurokrise. Und wir haben ja hier erleben dürfen, wie letztendlich die Gläubiger oder Gläubigerinstitutionen oder deren politische Vertreter mit den Schuldnern umspringen. Nicht nur mit einzelnen Schuldnern, die in die Überschuldung geraten sind, sondern mit ganzen Ländern, in diesem Fall also mit Griechenland. Und der Begriff Schuld und Schulden legt ja nahe, dass die Schuldner schuld wären an ihrer Überschuldung. Da ist ein großes Fragezeichen anzubringen. Und auch der Begriff Gläubiger könnte hinterfragt werden. Wer muss denn letztendlich dran glauben, wenn die Interessen der Gläubiger sich durchsetzen? Und das sind weniger die Gläubiger als vielmehr ein ganzes Land, ein ganzes Volk, in dem Fall Griechenland. Ich würde gerne diese Zuspitzung der Schuldenkrise Griechenlands und all dessen, was sich darum rankt, an sogenannten Hilfspaketen, an Sparprogrammen und was es da alles für Ausdruck gegeben hat, das würde ich gerne in einen größeren Zusammenhang stellen, denn ich sehe das als ein Symptom eines viel umfassenderen Ganzen, einen wesentlichen Anteil an dem Geschehen, an der Zuspitzung dieser Krisen scheint mir die Struktur und Dynamik des herrschenden Geldsystems zu haben. Und das nicht erst seit einigen Jahren oder auch Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten, sondern dieses Thema ist im Grunde uralt. Es ist schon mehrere tausend Jahre alt. Und mir kommt das vor wie ein Thema mit Variationen, so wie wir es aus der Musik kennen. Das gleiche Thema kommt in den verschiedenen Variationen immer wieder durch, obwohl jede einzelne Variante dann konkret sich unterscheidet von den anderen Varianten und Variationen. Und bei allen Unterschieden ist ein gemeinsames, verbindendes Grundmuster oder Grundthema, was sich da durchzieht und in diesem Fall, bezogen auf das Geldsystem, was sich durchzieht durch die mehrere tausend Jahre alte Geschichte des Geldes. Ich habe schon 1998 einen Artikel verfasst und den dann als PDF auch ins Internet gestellt, wo er auch noch zu finden ist, mit dem Titel Kreditbedarf, Verschuldung und Enteignung. Ein Grundmuster durch die Geschichte des Geldes. Und in dem Artikel habe ich auch begonnen mit einem Text, den ich sonst eigentlich selten heranziehe, wenn es um inhaltliche Argumentationslinien in Bezug auf das Geldsystem geht. Aber in dem Fall fand ich das verblüffend, darauf gestoßen zu sein oder gestoßen worden zu sein, dass schon im Alten Testament diese Problematik Kreditbedarf, Verschuldung, Enteignung, Absturz der Schuldner ins Bodenlose, ins Arbeitslose, in die Leibeigenschaft, in die Sklaverei, dass dieses Thema schon dort zu finden ist und gewesen ist. Und diese Geschichte, die kennen die meisten auch, jedenfalls so ganz grob. Das ist die Geschichte von Josef, dem Traumdeuter, damals in Ägypten unter einem Pharao. Und der Pharao war geplagt von Albträumen. Da ging es mal um 7 fette Kühe und dann 7 magere Kühe. Und ein andermal um 7 fette Ähren, also Getreideähren und 7 magere Getreideähren. Immer wieder auch das gleiche Thema. Und er konnte damit gar nichts anfangen und hatte gehört, dass im Knast sozusagen damals ein Josef eingesperrt war, von dem man gehört hatte und sich umgesprochen hatte, dass er ein hervorragender Traumdeuter wäre. Und dann hat sich der Pharao diesen Josef kommen lassen und ihm seine Träume erzählt. Und der Josef hat das gedeutet und hat gesagt, dem Land stehen 7 fette Jahre bevor, also mit reichhaltiger Ernte und entsprechend auch geeignetem Klima. Und danach werden 7 magere Jahre mit Dürre und so weiter folgen. Und er, der Traumdeuter, der Josef, würde also dem Pharao dringend raten, für die 7 mageren Jahre Vorsorge zu treffen, Vorräte anzulegen, weil es sonst zu dramatischen Hungersnöten kommen würde. Und das hat den Pharao überzeugt. Er hat daraufhin den Josef so quasi zum Regierungschef gemacht, jedenfalls zum Planungschef für dieses Projekt, um in den 7 fetten Jahren, die dann tatsächlich erstmal kamen, also mit reichhaltiger Ernte, die Ernteüberschüsse einzuziehen von den Bauern und zu lagern in staatlichen zentralen Silos. Und dann kam tatsächlich das erste magere Jahr und die Ernten reichten nicht mehr aus, also um genügend Getreide für den eigenen Lebensunterhalt zu haben, sei es um Brot zu backen oder andere Speisen zu bereiten. Und deswegen kamen die Bauern und hatten sich an den Josef bzw. an den Pharao gewendet mit der Bitte, ihm doch aus seinen reichhaltigen Getreidevorräten etwas abzugeben. Erstens für die Aussaat, für die nächste Periode und zweitens natürlich für ihren Lebensunterhalt, damit sie überleben können und nicht hungern und verhungern müssen. Das hat der Pharao dann auch so akzeptiert und hat den Josef beauftragt, also die Bauern entsprechend mit Getreide aus dem Silo zu versorgen. Das Erstaunliche ist, und das wird in dem Bericht in der Bibel gar nicht hervorgehoben, das Einziehen der Getreideüberschüsse ist ohne Entgelt erfolgt. Das war einfach eine staatliche Anordnung, eine Vorsorge. Das Ausliefern und Bereitstellen der Getreidevorräte aus den Silos an die Bauern wurde auf einmal nur gegen Bezahlung durchgeführt. Bezahlung war damals in Form des damaligen Zahlungsmittels, des damaligen Geldes, das waren Goldmünzen. Und also sammelte sich im Gegenzug zu der Verteilung der Getreidevorräte beim Pharao eine Menge an Gold an und wurde dort in die Schatztruhe gebracht. Das heißt auch, den bis dahin mehr oder weniger funktionierenden Wirtschaftskreislauf und Geldkreislauf entzogen. Und damit, alleine schon dadurch, wäre es im Gefolge zu einer Wirtschaftskrise gekommen, denn wenn der Geldkreislauf zusammenbricht, bricht der Absatz der Waren zusammen, dann können die Anbieter dieser Waren eben nicht mehr die Kosten, die sie zur Erstellung aufgewendet haben, erstattet bekommen, geschweige denn einen Gewinn erwirtschaften. Also kurzum, das ist der Weg in eine Deflation. Es müssten dann die Preise sinken, es würden immer mehr Bauern oder Anbieter ganz allgemein pleite machen, zusammenbrechen und so weiter. Da hätte es noch gar nicht eine weiteren Dürre bedurft alleine schon die Störung des Geldkreislaufes, hätte eine dramatische Krise bewirkt. Es kam dann das nächste Jahr, wieder ein Dürrejahr plus diese Kreislaufstörung, so will ich es mal nennen, der Kreislaufkollaps der Wirtschaft. Und die Bauern kamen wiederum zum Pharao bzw. zu seinem Regierungschef Josef. Oh, bitte sei so gnädig, du hast uns schon mal geholfen. Gib uns nochmal Getreide aus den staatlichen Vorratsstellen. So geschehen, aber was hatten die Bauern denn zu bieten? Das Gold war alle, sie konnten nichts mehr bezahlen, also hieß es, ja dann bitteschön euer Vieh im Austausch gegen das Getreide. Damit waren sie ihr Vieh los. Das ist ja eine wesentliche Existenzgrundlage der Bauern gewesen. Ich mache es jetzt mal kurz, es kam ein weiteres Jahr und wieder kamen sie fast auf Knien angekrochen und haben gefleht, oh du großzügiger, du hilfreicher und hilfsbereiter Pharao, hilf uns ein andermal aus dieser Krise, lass uns nicht verhungern. Und so geschehen, sie bekamen nochmal Getreide zugeteilt, aber eben gegen ein anderes Pfand, wenn man so will, nämlich es war jetzt der Boden, den sie vorher ja als freie Bauern beackert haben, der jetzt verpfändet wurde, in das Eigentum des Pharaos überging. Also, das war schon der Absturz ins Bodenlose. Und es ging weiter. Was hatten sie im nächsten Jahr noch anzubieten? Sie konnten dann anbieten, dass sie sich in die Leibeigenschaft begeben gegenüber dem Pharao. Auch das geschah. Und in einem weiteren Jahr ging es dann darum, dass sie sich in die Sklaverei begeben haben. Freiwillig und voller Dankbarkeit, dass der Pharao so großzügig war und jedes Mal also Getreide aus dem Silo zur Verfügung gestellt hat. Das ist überdeutlich, was in dieser Geschichte dort thematisiert wurde. Und wie gesagt, fast jeder kennt diese Geschichte, also der sich nun irgendwann mal ein Stück mit Religionsunterricht und Kirche und so beschäftigt hat oder in die Bibel mal reingeguckt hat. Ich nenne auch mal die Stelle, das ist 1. Buch Mose, Vers 47, 14. Und schon in Vers 41 geht diese Geschichte los. Also in diesem Teil der Bibel des Alten Testaments findet man diese Geschichte dann eben ausführlich im Wortlaut. Als ich das selbst gelesen habe, habe ich wirklich gestaunt. Das muss also vor tausenden von Jahren, das sind ja etwa 3500, 3600 Jahre von heute zurückgerechnet gewesen sein. In dieser Zeit schon gab es diese Problematik, nämlich dieses Verhältnis letztendlich, der Pharao hat ja so eine Art Kredit gegeben und dafür immer wieder auch etwas gefordert, dann dingliche Sicherungen, so nennen wir das heute, von Krediten, zum Beispiel Immobilien, also in dem Fall Grundstücke. Und wenn die nicht mehr reichten, dann eben noch mehr. Und das, ja, die Endstation davon war der Absturz großer Bevölkerungsteile, also damals eben der Bauern, in dieses Elend, in diese Abhängigkeit. Nun kann man sagen, die Bibel ist ja kein Geschichtsbuch. Ich will da jetzt auch nicht näher drauf eingehen, ob das nun reale Geschichte gewesen ist. Jedenfalls ist es ein Thema gewesen zu dieser Zeit und durch die Jahrtausende und Jahrhunderte bis in die Gegenwart, denn es wird sich immer wieder auch noch auf diese Bibel und diesen Text bezogen, wo ich übrigens mal eingeladen war bei kritischen Pfarrern und Priestern, die sich auch mit dem Geldsystem kritisch auseinandergesetzt hatten. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lesen wir doch hier mal gemeinsam die Bibel. was natürlich eine Überraschung war, weil das sonst so nicht meine Art ist, meine Vorträge damit ja, zu beginnen. Und sie haben alle die Geschichte gekannt und keiner hat sie jemals bis dahin so gedeutet, obwohl es offensichtlich so beschrieben wird. Nun, das war jetzt aus dem alten Ägypten, wie gesagt, Realgeschichte oder Mythologie, mindestens Thema, ein brisantes Thema. Ich mache mal einen großen Sprung, das geht ins Römische Reich. Da gab es ja eine Priesterherrschaft und die Priester haben dann auch das Eigentum an Großgrundbesitz gehabt. Und es war dann, also die wachsende Ausbeutung der Sklaven und der Leibeigenen, die dann auch zu Sklavenaufständen geführt hat. Das kennen wir alle aus dem Geschichtsbuch noch mit Romulus und Remus. Das war eine Revolution. Und die Revolutionäre haben dann erkämpft, dass der Großgrundbesitz aufgeteilt wird in flächenmäßig gleich große Grundstücke zum Beackern. Und die Revolutionäre haben dann eben jeweils ein solches Ackerland bekommen. Das waren gleiche Startbedingungen und es schien jedenfalls so, als könnte auf der Grundlage dann auch eine Gesellschaft sich entwickeln mit relativ gleicher Verteilung, jetzt auch der Produktionsmittel etwa wie dem Boden. Aber es ist klar, der Boden hat nicht überall die gleiche Qualität. Auf dem einen war die Ernte besser als auf dem anderen und dadurch gab es dann Bauern, die erzielten Überschüsse und andere, bei denen reichte es nicht, nicht mehr für die eigene Aussaat und für den eigenen Lebensunterhalt. Und dann haben die mit den Überschüssen denen mit den Defiziten ausgeholfen, aber eben nicht mit lauter nachbarschaftlicher Nächstenliebe, sondern schon damals auf der Grundlage von Verträgen, du bekommst meinen Überschuss, den möchte ich dann bitte schön bei anderer Gelegenheit später wieder zurückhaben, plus noch etwas dazu. Da kam der Zins schon mit rein. Und auf die Art und Weise begann es, dass sich die Eigentumsverhältnisse also auseinander entwickelten, dass ein Teil der Bauern immer mehr in die Verschuldung geriet, schließlich dann eben auch nicht mehr die Schuld bedienen konnte. Und dafür war ja Vorsorge getroffen. Dann hieß es eben, ja, dann wird dein Stückchen Land verpfändet. Und dann sind große Teile der Bauern auch hier im alten Rom abgestürzt ins Bodenlose. Und letztendlich wieder Teile in die Sklaverei oder Leibeigenschaft. Das ist das gleiche Muster. Und es war dort eine Revolution im Spiel, die erstmal umwälzend erschien, nämlich den einfachen Menschen eben auch Verfügung über Produktionsmittel zu geben, die aber über längere Zeit, über einige Jahrzehnte wohl, dann einmündete in Eigentumslosigkeit, Eigentumsverlust. Auf der einen Seite und Anhäufung von den dann zwangsversteigerten, so würden wir heute sagen, Grundstücken zu immer größeren Grundstücken, die wurden dann zu größeren Gebilden zusammengefasst. Das waren dann diese Latifundien, also diese riesen Grundstücke, die dann beackert wurden. Aber die Bauern waren abgestürzt. Ja, was haben wir noch? Vielleicht aus der Geschichte hier in unseren Breiten. Da gab es ja den Feudalismus, also auch Großgrundbesitz. Es gab leibeigene Bauern, die ackerten und erzielten Überschüsse und die Überschüsse führten sie ab an den Großgrundbesitzer. Es gab natürlich immer auch die entsprechenden Legitimationen für solche Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse. Das war mal kirchlich legitimiert, das war später dann auch mal wirtschaftswissenschaftlich scheinbar legitimiert. Das ist das Erstaunliche, dass sich immer wieder welche hergegeben haben zur Legitimierung von Herrschaftsverhältnissen. Warum? Weil sie auf die eine oder andere Art selber davon profitiert haben und sich haben korrumpieren lassen. Jedenfalls diese Abgabepflicht gegenüber den leibeigenen Bauern, die erhöhte den Druck immer mehr und führte dann eben auch zu Bauernaufständen. Die Bauern haben dafür gekämpft, sich aus der Feudalabhängigkeit zu befreien. Und sie haben es hier und da auch geschafft, nämlich das Grundstück, den Acker, den sie ohnehin beackert hatten, den jetzt als Eigentum zu erwerben und auf eigene Rechnung dann zu wirtschaften. Und damit schien das Joch der Unterdrückung abgeschüttelt zu sein, aber es war historisch betrachtet wieder nur eine Episode. Nämlich, diese Bauern waren ja gegenüber dem Großgrundbesitzer schon noch in der Schuld, beziehungsweise hatten sich vielleicht freigekauft, aber selber hatten sie vorher bis dahin gar kein Geld angesammelt, das heißt, sie mussten Kredite aufnehmen. Und da gab es schon Geldhäuser, bei denen sie sich dann verschulden konnten. Mit diesem Kredit haben sie sich freigekauft vom Grundherrn, vom Großgrundbesitzer, und haben gar nicht geahnt, dass sie aus dem Regen in die Traufe kamen, nämlich in eine Zinsabhängigkeit und Kreditabhängigkeit gegenüber den Geldgebern, den Gläubigern. Und auch hier der gleiche Ablauf wieder. So und so viele Bauern konnten dann den Schuldendienst nicht mehr aufbringen. Und irgendwann hat dann der Gläubiger oder die Gläubiger gesagt, so jetzt reicht's. Und dann kam es zur Zwangsversteigerung. Und die Bauern waren wiederum ihr Stückchen Eigentum los. Nochmal, Kreditbedarf, Verschuldung, Enteignung, Absturz. In welche Form auch immer. Das ist verblüffend. Wie oft muss sich die Geschichte insoweit noch wiederholen, bis das Grundmuster, bis der Kern dieser Struktur sozusagen begriffen wird, freigelegt wird. Wir haben ja hier einiges erlebt, gerade in Berlin mit dem Reichstag und seiner Verhüllung. Da gab es hier mal den Verhüllungskünstler, Christo und seine Frau. Und alles sensationell. Ich habe damals schon gesagt, wir brauchen keine Verhüllungskünstler, wir brauchen Enthüllungskünstler. Enthüllung, nämlich dessen, was an Herrschaftsstruktur vorhanden ist oder gewesen ist in der Geschichte oder bis heute noch fortwirkt in der einen oder anderen Form, was aber oftmals nicht offen zutage liegt. Das ist nicht offensichtlich. Auch deswegen, weil es immer diese Legitimierungen gegeben hat, die dann ein Großteil der Bevölkerung einfach nur glauben musste. Und dann wird auch vielfach so verklausuliert, und das gilt bis heute, was das Geldsystem anlangt, dass ein Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht weiß, wovon die Rede ist und was da eigentlich das Wesentliche ist. Und sich dann mehr oder weniger entmutigt, also so nach der Devise, das verstehe ich nie, oder sogar angewidert, abwendet. Angewidert, weil mit diesen ganzen Geldgeschäften und so weiter und Spekulationen will ich nichts zu tun haben. Ja, und dann sind schon, ich würde mal sagen, 95% der Bevölkerung rausgekippt, die einfach resignieren und sagen, das packe ich nie. Und auf diese Art und Weise kann eben eine Herrschaftsstruktur, sei sie offener Art, aber noch viel eher auch verdeckter Art, also das, was ich strukturelle Gewalt nenne, kann lange Zeit dauern, ohne dass sie durchschaut wird. Würde sie durchschaut, das hat ja mal der Henry Ford so ähnlich formuliert, würde die Bevölkerung das Geldsystem verstehen, würde sie das heute verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Und das ist zwar ein paar Jahrzehnte her, dass er das so formuliert hat, aber das gilt insoweit vollkommen auch übertragen auf heutige Verhältnisse und deren Verschleierung. Ja, ich habe ja ein Buch veröffentlicht, Der Nebel um das Geld. Wo haben wir es hier? Das war schon 1996 in der ersten Auflage. Hier ist auch etwas angedeutet, dass Krisen zusammenhängen, auch wenn sie sich dann zuspitzen, zusammenhängen mit etwas, was eigentlich verschleiert ist, wie verborgen hinter dieser Wolke oder diesem Nebel. Der Zins, das ist jedenfalls ein Aspekt, ein Krisenverursacher oder Verstärker. Ich will gleich hinzufügen, es ist nicht der einzige im Geldsystem, aber ein ganz wesentlicher. Und die Verknüpfung von Geld mit Zins, diese Verknüpfung, man kann fast sagen, ist teuflisch. Auf Dauer jedenfalls destruktiv, in hohem Maße destruktiv. Und treibt Krisensymptome hervor. Und diese Spannungen, die sich da über Jahrzehnte aufbauen, die müssen sich irgendwie in der einen oder anderen Form entladen. Wie die Entladungsformen sein werden, das ist nicht vorher vorauszusagen. Man kann nur Tendenzen angeben. Aber dass sich die Spannungen aufbauen müssen, immer mehr verstärken müssen und auf Punkte zutreiben, wo sie sich auf die eine oder andere Art entladen müssen, das ist in den Geld- und Zinssystemen strukturell verankert. Das ist sozusagen untrennbar von diesem Wesensmerkmal, von diesem Kern des herrschenden Geldsystems. Vielleicht sollte ich das mal ganz kurz erläutern. Ich habe das ja in anderen Vorträgen sehr ausführlich abgeleitet. Die Videos sind ja vielfach im Internet. In schriftlichen Veröffentlichungen habe ich es auch ausführlich abgeleitet. Deswegen hier nur ganz kurz. Was ist an dem Zins langfristig so problematisch, wenn man dessen Wirkungen gesamtwirtschaftlich betrachtet? Der Zins wirkt sich ja so aus, dass jemand, der Geld anlegt, zinstragend anlegt, dass der da auf diese Art und Weise sein Geldvermögen sich vergrößern lässt. Jährlich wirft dieses Geldvermögen einen Zins ab. Und wenn das mal angenommen 5% wären, 5% Zins und Zinseszins, dann ist es so, dass sich ein Wachstum aufbaut, was am Anfang ziemlich langsam ist und dann aber immer schneller wird. Das nennt man exponentielles Wachstum. Zum Beispiel aus einem Euro würden nach etwa 15 Jahren über diesen Zinseszins, also wenn die Zinserträge immer wieder auch noch draufgepackt und mitverzinst werden, würden da 2 Euro draus. In weiteren 15 Jahren gibt es eine weitere Verdoppelung. Das ist dieses Wesen des exponentiellen Wachstums. Eine weitere Verdoppelung. Also aus 2 Euro würden dann 4. Das ist ja alles nicht groß dramatisch zunächst mal. In weiteren 15 Jahren würden aus 4 8 Euro. Das sind jetzt schon 15, 30, 45 Jahre. In weiteren 15 Jahren wäre es nochmal eine Verdoppelung. Und dann geht es schon ziemlich schnell. Also 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Und dabei will ich es mal belassen jetzt. Das bekommt ein ungeheures Tempo. Also wenn das jetzt hier eine Grafik wäre, dann ginge dieses Tempo hier erstmal langsam und dann. Also so hier. Das ist aus der Sicht der Geldanleger ganz schön. Verdienen sie ihr Geld im Schlaf und so weiter. Die Verse kennen wir alle. Aber es ist ja die Frage durchaus angebracht, worauf beruht das denn? Worauf kann das denn beruhen? Was sind denn die gesamtwirtschaftlichen Voraussetzungen für ein solches sich beschleunigendes und ich sage mal krebsartig sich beschleunigendes Wachstum der Geldvermögen. Und bei näherer Betrachtung kommt man nicht drum herum, dass das, was den Geldanlegern an Zinserträgen zufließt und an Zuwachs also ihrer Geldvermögen, an Wachstum ihrer Geldvermögen, das muss irgendwo herkommen. Und das kommt von den Schuldnern. Das heißt also, es muss spiegelbildlich zu diesem wachsenden Geldvermögen, gesamtwirtschaftlich betrachtet, muss es wachsende Verschuldung geben. Exponentiell wachsende Verschuldung. Und da wird es wirklich problematisch. Das ist ein krebsartiger Prozess. Das könnte ja dann von den Schuldnern aufgebracht werden, wenn die von Jahr zu Jahr auch in wachsendem Maße etwas erwirtschaften, und zwar eben nicht nur linear wachsen, sondern ebenfalls exponentiell wachsen. Dann könnten sie von den Zuwächsen, die da erwirtschaftet werden, eben auch den Zins und Zinseszins bezahlen und könnten sich entschulden, also irgendwann wird die Schuld dann abgetragen. Aber genau das ist auf Dauer und im Durchschnitt nicht möglich. Es ist undenkbar, dass das reale Sozialprodukt, die reale Produktion an Gütern und Dienstleistungen, dass die in diesem Maße wachsen könnte, wie es eigentlich vom Zins gefordert wird. Es geht beim besten Willen nicht. Bei größter Anstrengung bekommt man als Gesamtwirtschaft auf Dauer nicht hin, dass das Sozialprodukt exponentiell in beschleunigtem Maße immer weiter wächst. Das geht nicht in einer Welt begrenzter Ressourcen und auch nicht beliebig ausweitbarer Absatzmärkte. Das heißt, das Wirtschaftswachstum, also das Wachstum des Sozialproduktes, muss sich abschwächen. Und wenn es sich abschwächt, kann immer weniger das aufgebracht werden, in der Summe jetzt gesamtwirtschaftlich betrachtet, was die Gläubiger, die Geldanleger fordern. Und da haben wir die wachsende Spannung zwischen Gläubigern und Schuldnern. Diese Kluft zwischen Reich und Arm, zwischen Gläubigern und Schuldnern geht immer weiter auseinander. Und diese Spannung muss sich lösen. Ich habe das in meinen Vorträgen öfter mit Körpersprache dann deutlich gemacht, also hier nur angedeutet, wie ja, sich ein Gewitter entlädt in Blitzen, ganz heftig. Und ob man das will oder nicht, ob man das von Seiten der Politik will oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Solange die Spielregeln dieses Geldsystems im Wesentlichen unangetastet bleiben, solange wird sich diese Tendenz auf die eine oder andere Art durchsetzen. Und man kann dann versuchen, mit Politik den Moment der Konfliktentladung noch ein Stückchen weiter rauszuschieben. Und zum Beispiel, indem das, was in der Realwirtschaft nicht mehr an realem Wachstum gesteigert werden kann, diese Gelder fließen dann nicht mehr in die Realwirtschaft als Investitionen, sondern an die Finanzmärkte. Und dort sind allerdings rein zahlenmäßig Wachstumsprozesse möglich, die die Realwirtschaft weit übersteigen. Aber was sind das für aufgeblähte Größen? Ich nenne das Börseninflation. Da wird lange Zeit gejubelt von den Börsianern, wenn da die Kurse steigen von Aktien, von Staatsanleihen, von anderen Wertpapieren, von Derivaten, von Wetten auf alle möglichen Finanztitel. Wenn da die Kurse steigen, dann wird dort davon geredet oder wird gejubelt und wird das noch als ein Indiz dafür genommen, als ein Zeichen dafür genommen, wie gut es doch eigentlich der Wirtschaft geht. Dabei sind das Alarmsignale und sollten auch als solche gedeutet werden, weil es nicht ausbleibt, dass diese Spekulationsblasen, wie man sie ja dann später genannt hat, platzen müssen. wenn sie nicht auf sanftere Art irgendwo entspannt werden, müssen sie sich gewaltsam entladen. Das ist eine ganz kurze Andeutung für die Verselbstständigung der Finanzmärkte. Auch der Versuch, die Renditen, die man in der Realwirtschaft nicht mehr beliebig erzeugen kann und erwirtschaften kann oder erwirtschaften lassen kann, die dann an den Finanzmärkten zu erzielen, das ist eine Illusion, das ist keine Lösung auf Dauer, das ist eine Problemverlagerung und verzögert die Entspannung. Aber sie kann dann umso heftiger geschehen. Und das ist ja auch im 20. Jahrhundert ganz dramatisch geschehen. Der Börsenkrach 1929 führte dann in einem Zusammenbruch von Banken, also in den USA zunächst, das schwappte über nach Europa, das griff über auf die Realwirtschaften. Die Staaten, die Regierungen, gerade auch in Deutschland, haben die größten Fehler gemacht und haben dann gemeint, sie müssten jetzt also hier irgendwelche Sparprogramme auflegen, damals unter Reichskanzler Brüning. Das hat die Nachfrage, die ohnehin schon nach Sozialprodukt drastisch eingebrochen war, dann noch mehr abstürzen lassen und dann mit dem Absatz der Waren. Und dann ging das ab in eine Deflation, in eine verheerende Massenarbeitslosigkeit und eigentlich kann man sagen, auf direktem Wege in den Faschismus. Denn das Vertrauen der Regierung der Weimarer Republik war durch diese Abfolge der Ereignisse bei wachsenden Bevölkerungsteilen derart zerstört, dass erst auf der Grundlage damals der Nationalsozialismus eine Chance bekam, als Massenbewegung ja sogar an die Macht zu kommen. Und der Rest der Geschichte ist bekannt. Also da sind Zusammenhänge, die sind einfach nicht zu leugnen. Das sind kausale Zusammenhänge. Die Zuspitzung der Wirtschaftskrise im Zusammenhang und vor dem Hintergrund der Struktur und Dynamik des Finanzsystems treibt letztendlich dazu, eine noch so gut gemeinte Demokratie zu Fall zu bringen und das ganze Land und Volk abstürzen zu lassen in eine Diktatur. Das sind so dramatische Konsequenzen, dass es eigentlich längst Anlass hätte sein sollen, grundlegender über Struktur und Dynamik des Geldsystems nachzudenken. Und es ist lange Zeit viel zu wenig geschehen.
Zu den Zinsen ist ja auch noch zu sagen, dass das ungerecht verteilt ist. Also jetzt der Normalbürger mit normalem Besitztum kriegt so gut wie keine Zinsen mehr, aber Menschen, die mehr als eine Million anlegen oder Millionen, die bekommen weiterhin gute Zinsen. Ne? Also es ist so gedreht worden, dass die viel haben, noch wieder viel mehr bekommen. Ne?
Ja, jetzt nicht nur durch die unterschiedlichen Zinssätze, das kommt noch verstärkend dazu, aber im Zinssystem, auch bei, sagen wir mal, gleichbleibenden Zinssätzen, wäre auch angelegt, eine ständige und sich beschleunigende Umverteilung von unten nach oben. Also von unten, von den breiten Bevölkerungsschichten mit kleinen oder mittleren oder auch schon höheren Einkommen zu den ganz wenigen, ganz Reichen. Und das hängt, um es kurz anzudeuten, damit zusammen, dass in den Preisen der Produkte, der Güter und Dienstleistungen überall auch ein erheblicher Anteil an verdeckten Zinsen drinnen steckt, also Zinskosten, die die Unternehmen aufbringen müssen, wenn sie Kredite aufnehmen. Und das schlägt sich alles nieder in den Konsumgüterpreisen, also von Gütern und Dienstleistungen. Und die unteren und auch noch mittleren Schichten, die verwenden ja den größten oder Teil ihres Einkommens oder sogar 100% für Konsum und werden voll getroffen von den Zinslasten, von diesen indirekten, unsichtbaren, unbewussten Zinslasten. Während die Reichen und Superreichen und Megareichen, ja, ob die auf Teufel komm raus konsumieren und in Luxus schwelgen, spielt da gar keine Rolle. Es bleibt einfach unvermeidlich immer mehr übrig über den Konsum hinaus. Das heißt, bei denen wird vielleicht 30, 20, 10% ihrer Einkommen nur durch die Konsumausgaben absorbiert, und insoweit werden sie dort nur von den Zinslasten getroffen. Auf der anderen Seite legen sie ihr Geld an und da bekommen sie die Zinserträge, die die unteren Schichten nicht bekommen. Wenn man das alles mal auseinanderklamüsert, und das ist sehr anschaulich geschehen durch Helmut Kreuz zum Beispiel in seinem Buch Das Geldsyndrom, wenn man das mal auch veranschaulicht und statistisch aufbereitet, kommt man dazu, dass nur ein kleiner Teil, sagen wir mal 10-15% der Einkommensbezieher, unterm Strich netto vom Zinssystem profitieren, und je höher die Einkommen, umso mehr profitieren sie davon. 85% zahlen drauf und wissen das noch nicht mal. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wenn Sie das mal alle verstehen würden, sagen wir mal heute noch vor Feierabend, ja, dann könnte was in Bewegung kommen. Aber auch das ist bis jetzt immer noch verschleiert und das gilt es weiter zu entschleiern, zu enthüllen, wie gesagt. Und die Enthüllungskünstler werden mehr, auch aus den Etagen, ja, zum Teil von Banken und von großen Finanzorganisationen wie Weltbank und wie IWF und so weiter, auch aus großen Geschäftsbanken. Die Enthüllungskünstler werden mehr und mehr, und es werden mehr und mehr Mutige, die an die Öffentlichkeit gehen. Also da ist viel derzeit in Bewegung gekommen, und das kann man sich in kurzer Zeit ziemlich schnell noch weiter beschleunigen. Das wäre jetzt auch in kurzen Andeutungen nur zur Problematik des Zinses. Wenn das mal der einzige Problempunkt wäre, das wäre eigentlich schon genug, mehr als genug Problematik. Aber es gibt auch noch darüber hinaus weitere Aspekte des Geldsystems, des herrschenden Geldsystems, muss ich mal sagen, weil nicht jedes Geldsystem müsste so aussehen. Das Geldsystem könnte ganz anders konstruiert sein. Aber das herrschende Geldsystem beinhaltet weitere höchst problematische Wesensmerkmale. Und ein weiteres ist also das Thema Geldschöpfung. Wer sind die Geldschöpfer? Wie geschieht das? Wo kommt das Geld überhaupt her? Irgendwie hat es wohl was mit der Zentralbank zu tun, hier jetzt bei uns der EZB, in den USA die Fed, Federal Reserve System. Irgendwie, ja, hängt da auch viel an den Entscheidungen und von den Entscheidungen ab, was da jeweils entschieden wird in Bezug auf Veränderungen der Zinssätze zum Beispiel, die Zentralbank fordert, wenn sie anderen, also etwa den Geschäftsbanken, Kredite vergibt. Aber wie das läuft, ist im wenigsten auch nur annähernd klar. Da ist viel aufzuklären, da ist viel Enthüllung sozusagen angebracht. Und ich selber habe da Jahre, Jahrzehnte lang mir die Zähne dran ausgebissen, weil eben so vieles so verklausuliert ist. Aber ich denke schon, dass mir etliche wesentliche Zusammenhänge langsam klarer geworden sind. Und dass man die auch weiter vermitteln kann, denn so schwierig ist es nicht, wenn man mal diese Verklausulierung weglässt. Also im Prinzip können die Zentralbanken Geld aus dem Nichts schöpfen, jedenfalls seitdem wir keine Goldwährung in Form von Goldmünzen mehr haben, da lag das alles ein Stück anders, sondern nehmen wir erstmal Papiergeld, also die Euroscheine. Dann ist die Frage, wie machen sie das, wie bringen sie es in Umlauf, und vor allen Dingen, wer ist das denn, wer ist denn die Zentralbank? Und da bin ich selbst ja aus allen Wolken gefallen, als ich dann mehr und mehr darauf kam und auch hingewiesen wurde von anderen. Die mächtigste, einflussreichste Zentralbank der Welt, Federal Reserve System, ist im Wesentlichen in privaten Händen. In privaten Händen. Die Geldschöpfer sind private, zum Beispiel Banken und Bankiersfamilien, die Einfluss haben, die beeinflussen im wahren Sinne des Wortes auch den Geldkreislauf. Und sie können über diesen Einfluss bewirken, dass eine Wirtschaft, sei es Realwirtschaft oder wenn es da nicht mehr hinströmt, sei es die Finanzwirtschaft, die Finanzmärkte, überschwemmt werden mit zusätzlichem Geld. Ja, wo kommt das her? Aus dem Nichts. Nun kann das durchaus sinnvoll sein, Geld aus dem Nichts zu schaffen in einem Maße, dass es als Nachfrage in staatlicher Hand Aufträge an die Wirtschaft mit sich bringt, Arbeitsplätze schafft, Infrastruktur, Projekte finanziert und so weiter. Und wenn diese Art der Geldschöpfung dann auch noch zinslos wäre an den Staat, vielleicht sogar tilgungsfrei, und wenn Sorge getragen würde dafür, dass nur in dem Maße zusätzlich Geld in den Kreislauf gegeben wird, also an den Staat direkt, wie es das Produktionspotenzial der Wirtschaft auch nahelegt und nicht darüber hinaus, denn dann ging es in Inflation. Wenn das sichergestellt würde, könnte man mit einem insoweit grundsätzlich anderen Geldsystem, mit Geldschöpfung in öffentlicher Hand, wohl dosiert und verwendet für produktive Investitionen, auch staatliche Investitionen, könnte man eine Wirtschaft ankurbeln, die sozusagen am Boden liegt. Da gab es in den 20er, Anfang der 30er Jahre schon Überlegungen, einen sogenannten Lautenbach-Plan, und das war alles in der Schublade fertig, also noch ehe der Nationalsozialismus an die Macht kam, war vorgeschlagen worden, eine solche Veränderung des Geldsystems in Richtung einer produktiven Kreditschöpfung. Produktive Kreditschöpfung, produktiv und nicht inflationär, in öffentlicher Hand. Eine solche Zentralbank sollte auch nicht in der Hand der Regierung sein. Sie sollte der Regierung gegenüber unabhängig sein. So wie das von dem Anspruch her ja ist, auch mit der Judikative und der Legislative gegenüber der Exekutive. Und eine solche Zentralbank, die könnte man nennen Monetative. Das ist ein Begriff, der mir irgendwann mal gekommen ist und der sich erstaunlich dann rumgesprochen hat. Monetative. Da gibt es hier eine Website www.monetative.de, und ein solches Geld aus bestimmten Gründen hat auch den Ausdruck hier Vollgeld und Vollgeldreform, und das ist hier nur so ein kleiner Prospekt, wo aber sehr verständlich auch erläutert wird, was die wesentlichen Punkte und auch Vorteile eines solchen Systems von Monetative wären. Der Staat könnte allmählich aus seiner Überschuldung herauskommen und dabei wesentlich mit dazu beitragen, dass Investitionen in die Realwirtschaft hineinfließen und dort getätigt werden. Also, was die Zentralbanken anlangt, sollte viel mehr gefragt werden. In der Politik, in den Medien, eigentlich schon in den Schulbüchern oder im Schulunterricht, überall. Wer sind die Geldschöpfer? Wer sind die Herren der Schöpfung, der Geldschöpfung? Nun, mittlerweile haben wir auch Frauen unter den Geldschöpfern und Schöpferinnen. Aber das macht es dann auch nicht. Dadurch, dass Frauen diese Funktion innehaben, wird nicht das strukturelle Problem dieser bisherigen Geldschöpfung gelöst. Das gilt es aufzuarbeiten, auch aufzuarbeiten, welche anderen Formen von Geldschöpfung hat es in der Geschichte gegeben. Allen voran in der Geschichte der USA. Da ist sehr viel aufgearbeitet worden in einem Buch. Wo haben wir es? Na, hier ist es nicht. Dort ist es auch nicht. Kleinen Moment. Ein Buch von Stephen Zarlenga. Stephen Zarlenga. Und es gibt ein, also der Titel heißt Der Mythos vom Geld, die Geschichte der Macht. Und er hat auch ein Institut begründet, AMI, das heißt natürlich im Deutschen AMI, hat eine andere Bedeutung, American Monetary Institute. Sehr viele Beiträge, richtungweisende Beiträge in Bezug auf die Aufarbeitung der Geschichte des Geldsystems und dann eben auch mögliche Alternativen. Dann gibt es im Internet ein Video von Bill Still. Bill Still. Und dieser Still hat nicht Still gehalten, bezogen auf diese Thematik, sondern hat schon vor 2-3 Jahrzehnten immer wieder in der Richtung recherchiert und ganz viel zutage gefördert. Ein brillanter Enthüllungskünstler in Sachen Geldsystem. Und dieses Video hat den Titel The Money Masters, die Geldmeister, also eigentlich die Geldschöpfer. Auch wenn das 30 Jahre alt ist oder 25, es ist ein großer Teil einfach Aufarbeitung der Geschichte der Geldsysteme und ganz hervorragend, wenn auch technisch, aufnahmetechnisch damals noch nicht brillant, aber inhaltlich sehr gut und er fügt immer noch neue Beiträge hinzu im Internet. Das sind jetzt nur mal zwei Autoren. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe anderer kritischer Autoren, was die Problematik des Geldsystems anlangt. Interessant genug jedenfalls die Gründung der amerikanischen Zentralbank oder Notenbank, also der Fed, des Federal Reserve System. Das war ja 1913. Federal heißt eigentlich bundesstaatlich und jeder denkt, naja, dann ist das was Staatliches. Das ist eine grobe Täuschung von Anbeginn an gewesen. Täuschung des Kongresses, eine Täuschung der Öffentlichkeit. Und das hat sich durch die Jahrzehnte so aufrechterhalten und fortgesetzt. Bis heute denken noch die meisten, wenn sie überhaupt mal drüber nachgedacht haben oder gefragt worden sind, das wäre natürlich irgendwie eine öffentliche Institution. Nein, das ist nur ein falscher Schein. Und diese Zentralbank, diese letztendlich in privaten Händen von einer Finanzoligarchie befindliche Zentralbank, die bringt das Geld eben nicht einfach so in den Umlauf und stellt es dem Staat zinslos zur Verfügung, damit er da öffentliche Projekte von damit finanzieren kann. Nein, sondern indem der Staat Staatsanleihen ausgibt und die Fed diese Staatsanleihen kauft und sich vom Staat dann die entsprechende Anleihe verzinsen lässt. Also dann ist der Staat von Anbeginn an bei dieser Art von Geldschöpfung, von Anbeginn an ist er in der Schuld, in der Staatsverschuldung. Und er ist es auch dann, wenn noch eine Station dazwischen geschaltet wird, wenn die Fed solche Kredite erstmal an die Geschäftsbanken, an die privaten Geschäftsbanken gibt und die dann ihrerseits Staatsanleihen vom Staat aufkaufen, die der Staat verzinsen muss. Und er muss sie verzinsen und muss sie im Laufe der Laufzeit irgendwie dann auch tilgen, spätestens am Ende der Laufzeit. Und das sind immer diese Beträge, von denen es heißt, jetzt ist wieder mal ein Betrag fällig, also vom Schuldendienst, ja, der staatliche Schuldendienst. Das heißt, seit Gründung der Fed ist der US-Staat in die Schuldabhängigkeit oder Kreditabhängigkeit von dem Bankensystem gekommen, Fed plus private Geschäftsbanken, und muss zur Aufbringung dieses Schuldendienstes ja nun irgendwo an Geld rankommen, und deswegen ist es nicht ganz uninteressant, auch das ist mir relativ spät erst zugetragen worden, wenn man so will, da bin ich darauf hingewiesen worden. Kurz nachdem die Fed also gegründet wurde, gab es ein Einkommensteuergesetz. Also überhaupt ist die Einkommensteuer in den USA eingeführt worden. Die gab es vorher nicht. Der Staat hat sich durch alle möglichen Gebühren und andere Steuern finanziert. Das hat auch ausgereicht. Aber jetzt musste er die Staatsschuld bedienen. Immer wieder. Und dafür musste er eine sehr ergiebige zusätzliche Steuer einführen. Das war die Einkommensteuer. Das ist schon ungeheuerlich genug. Noch ungeheuerlicher ist, wenn man erfährt, und das scheint auch zuzutreffen, dass es zur Einführung der Einkommensteuer in den USA nie ein verabschiedetes Gesetz gab. Es ist zwar ein Gesetzentwurf da in das Geschehen gekommen, aber es ist nie gültig verabschiedet worden. Es hätte vom amerikanischen Kongress verabschiedet werden müssen. Es ist nie verabschiedet worden. Es gibt bis heute, also ich beziehe mich da auf einen Film von Aaron Russo, Aaron mit zwei A, glaube ich, und Aaron Russo, From Freedom to Fascism, von der Freiheit in den Faschismus. Ein hervorragender Beitrag von vor 10, 15 Jahren, bezogen auf die Geschichte der amerikanischen Einkommensteuer unter anderem. Und irgendwann ist das mal rausgekommen und dann haben Bürger gefragt, wo ist denn die gesetzliche Grundlage für diese Einkommensteuer, die wir hier jährlich da abführen müssen. Und da hieß es von der amerikanischen dem Income Revenue Service, IRS, ist das wohl abgekürzt, es gibt da keine Auskunft so ungefähr. Die haben die Auskunft verweigert und wenn die Bürger dann weiter nachgehakt haben, sind sie schließlich dann zum Teil festgenommen worden und in Knast gebracht worden. Das sind jetzt nicht irgendwelche abenteuerlichen Geschichten, die ich mir aus dem Finger sauge, sondern ich verweise auf diese Filmdokumentation. Das ist unglaublich. Diese ganze Ungeheuerlichkeit bekommt aber eben ihren besonderen Stellenwert noch dadurch, dass die Einkommensteuer, wie gesagt, so ziemlich zeitgleich mit der Gründung der Fed auf den Weg gebracht worden ist.
Ja. Also um es ganz einfach auszudrücken, der Staat muss sich im Endeffekt von privaten Menschen Geld leihen und diese privaten Menschen brauchen das Geld gar nicht zu haben, die können das in ihren Banken schaffen.
Ja.
Und der Staat muss es ihnen erstens zurückgeben und zweitens verzinsen.
Ja. Und dieses Schaffen habe ich bis jetzt erstmal nur erläutert, dass das letztendlich aus dem Nichts geschieht bei der Fed, bei der Zentralbank. Bei den Geschäftsbanken gehen die meisten davon aus und ich ja jahrzehntelang auch, dass die Geschäftsbanken immer nur höchstens so viel an andere an Krediten verleihen können, wie sie selber bekommen haben, also von Geldanlegern, von Sparern oder wie sie sich von anderen Geschäftsbanken als Kredit besorgt haben oder wie sie sich von der Zentralbank an Kredit besorgt haben. Immer nur das Geld, was vorher zu ihnen hingeflossen ist. Nur auf der Grundlage könnten die Geschäftsbanken Kredite selber vergeben an Kreditnehmer oder an Schuldner. Das ist allerdings ein Mythos. Und es ist ein Trauerspiel, das in der Geldreformbewegung, also auch in der Bewegung, die das Zinssystem zu Recht kritisiert, ein erheblicher Teil von engagierten Menschen ist, die bis heute die Realität dieser zusätzlichen Geldschöpfung der Geschäftsbanken leugnen. Sie sagen, das gibt's nicht, es ist ein Märchen. Ich habe da lange dran gearbeitet und mich auch mit den Argumenten für und wider auseinandergesetzt. Das kriege ich jetzt hier nicht in einem Interview in der Kürze dargelegt. Aber nach allem, was ich aufgearbeitet habe, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, es gibt sie doch. Die Kreditschöpfung der Banken, und zwar in dem Fall auch der Geschäftsbanken, aus dem Nichts, über das Zentralbankgeld hinaus, nämlich in Form von Chiralgeld. Chiralgeld, das sind die sogenannten Sichtguthaben, die zum Beispiel ein Kreditnehmer auf sein Konto gebucht und gutgeschrieben bekommt, wenn er von der Bank einen Kredit eingeräumt bekommt. Dann findet sich das als Guthaben auf seinem Konto. Und über dieses Guthaben kann er verfügen, auch auf kurze Sicht, also deswegen kommt da auch Sichtguthaben. Da kann er verfügen, da kann er sich alles Mögliche kaufen, Auto und, oder zur Hausfinanzierung verwenden und was der Dinge mehr sind. Und das geschieht, indem dann von seinem Konto etwas abgebucht wird und auf das Konto meinetwegen der Autofirma gebucht wird. Dafür braucht aber die Geschäftsbank, die das umbucht von hier nach da, keine Geldscheine, kein
Sie mit dem Geld umgehen wollen.
Sondern es ist ein Buchungsvorgang. Und nur zu einem Bruchteil muss der mit Bargeld unterlegt sein, nämlich für den Fall, dass da doch mal jemand in Bar was abheben will. Das ist aber nur ein Bruchteil im Normalbetrieb. Und ja, und dass es die Überweisung geht an eine andere Bank und nicht im eigenen Hause stattfindet. Und wenn die Zahlungsströme zwischen Bank A und Bank B sich nicht ausgleichen, sagen wir mal pro Tag oder pro Woche oder pro Monat, dann muss das Saldo mit Zentralbankgeld ausgeglichen werden. Das ist beides aber nur ein Bruchteil des Gesamtvolumens der Kreditvergabe. Und das haben viele leider auch aus der Geldreformbewegung immer noch nicht begriffen. Und da hat es dann auch viel Streit gegeben, was bedauerlich ist. Man sollte sowas ja auch sachlich dann diskutieren können. Ich habe verschiedene Artikel im Internet, eine Auseinandersetzung mit Gero Jenner, der mich schärfstens angegriffen hat und kritisiert hat, weil ich eben die These aufrechterhalte, es gibt diese Chiralgeldschöpfung, so wird sie auch genannt, der Geschäftsbanken. Und die ist problematisch. Der Artikel heißt, glaube ich, und es gibt sie doch, die Geldschöpfung der Banken aus dem Nichts, auch als PDF im Internet. Das wäre jetzt also schon ein weiterer Problempunkt, Oberthema Geldschöpfung. Das ist hier ein Buch von Horst Seifert, der dort auch mal in die Buchungsdetails eingestiegen ist und da vieles noch aufgedeckt hat an tiefer liegenden Zusammenhängen. Und diese Geldschöpfung sollte unterteilt werden in Zentralbanken einerseits und Geschäftsbanken andererseits. Und wenn man das jetzt nur mal zugrunde legt, in Bezug auf den Ausgangspunkt, Griechenland. Griechenland ist immer mehr in eine Staatsverschuldung und Überschuldung hineingeraten. Da kann man fragen, woher ist der Kreditbedarf gekommen? Waren die schon so süchtig und so geil auf Kredite, um da, was weiß ich, Korruption und alles Mögliche davon zu finanzieren? Oder haben da auch andere auf Seiten der Gläubiger und Gläubigerinstitutionen dazu beigetragen, sie süchtig zu machen, sie sozusagen zu verführen zu übermäßiger Kreditaufnahme? das kann ja auch wirken wie eine Droge. Ja, erstmal zum Einstieg ein bisschen auf den Geschmack kommen und dann ja, geht es in diesen Suchtmechanismus. Und damit das noch so wirkt, braucht es später eine größere Dosis. Auf verblüffende Art und Weise lässt sich Ähnliches feststellen in Bezug auf die Kreditaufnahme. Da kann man auf den Geschmack kommen und insbesondere, wenn man geködert wird, mit dem Appetithappen, so wie der Fisch, ja, mit dem Köder von der Angel oder an der Angel, dann kommt der erstmal in dem Fall mit seinem Instinkt und schnappt zu und wow, ja, und dann, wenn er zugebissen hat, greift der Widerhaken. Das Bild lässt sich sehr passend übertragen auf das Ködern von Schuldnern, von möglichen Schuldnern. Das können Einzelpersonen sein, private Haushalte sein, hier billige Kredite, da könnt ihr euch euer Eigenheim bauen, wie in den USA, diese Welle mit den Immobilien. Und wenn sie dann zugebissen haben, dann wird gezogen, das heißt auch der Zinssatz zum Beispiel für die Kredite angehoben und mit einem Mal hängen sie am Widerhaken dran. Also auch ganze Länder haben Kredite aufgenommen und Griechenland ist dazu verführt worden mit dem Eintritt in den Euro, war auf einmal die Kreditaufnahme für Griechenland viel billiger als vorher unter der Drachme, unter der griechischen Drachme. Und es erschien dann zunächst auch mal ganz günstig, dass man mit dieser relativ hoch bewerteten Drachme in den Euro einstieg. Das war ja alles auf Grundlage dann noch von gefälschten Statistiken, von Goldman Sachs Experten, die haben die griechischen Statistiken also zum Eintritt in den Euro so systematisch gefälscht und schön gefärbt, dass Griechenland damit die Hürde nehmen konnte.
Das und ist eine amerikanische Bank.
Das ist eine amerikanische, ja. Mhm. Und damit erschien es erstmal günstig, weil sie dann im Ausland, zum Beispiel in Deutschland, mit dieser jetzt dann gemeinsamen gleichen Währung, dem Euro, billiger kaufen konnten, als es vorher der Fall war mit ihrer griechischen Drachme. Und auf der anderen Seite hieß das aber auch, aus der Sicht von Deutschland, wurde Griechenland jetzt auf einmal teurer, also auch der Tourismus etwa und ein paar andere Branchen. Und das hieß dann, die Griechen konnten nicht mehr so viel exportieren und Exporterlöse erzielen. Stattdessen haben sie aber, oder auf der anderen Seite haben sie in wachsendem Maße importiert. Übrigens auch in sehr wachsendem Maße Rüstungsgüter und übrigens auch aus Deutschland importiert. Die haben Rüstungshaushalt, der ist ungleich viel größer, also vom Prozentsatz, als bei den meisten anderen Euro-Ländern. Und da sind sie auf den Geschmack gekommen, wow, mit diesem Euro lässt sich ja hier alles Mögliche finanzieren. Und wenn sie immer mehr Importaufwendungen hatten, dann reichten die Exporterlöse immer weniger aus. Das heißt, sie sind in Zahlungsbilanzdefizite reingeraten. Und die müssen irgendwo bezahlt werden, finanziert werden. Und da kamen dann die Banken, zunächst mal die privaten Banken, und haben Griechenland überschüttet mit, man kann fast sagen, mit unsittlichen Angeboten. Weil es ist eigentlich sittenwidrig, wenn man Schuldner, die aller Voraussicht nach nicht in der Lage sein werden, den Schuldendienst aufzubringen, wenn man denen immer noch mehr Kredite aufdrängt und sie immer tiefer in die Verschuldung hineintreibt. Und das ist mit Griechenland geschehen. Ja, jetzt hängen sie also seit sonst wie lange in der Überschuldung, die ein Riesenproblem geworden ist. Und jetzt von Seiten der Troika, so hießen ja dann erstmal diese drei Institutionen, hieß es, ihr bekommt zur Rückzahlung früherer Kredite, bekommt ihr von uns neue Kredite, aber nur unter folgenden Auflagen. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Das hat der IWF, der größte Hardliner lange Zeit unter den Gläubigerinstitutionen, hat er ja schon jahrzehntelang angewendet und sich ausgetobt, kann man fast sagen, im Gläubigerinteresse, vor allen Dingen in Ländern der Dritten Welt. Und hat diesen Ländern, die aus bestimmten anderen Gründen in Zahlungsbilanzdefizite reingerutscht waren nach der kolonialen Befreiung, hat man also von Seiten des IWF oder erstmal auch des westlichen Bankensystems die Kredite hinterhergeschmissen. Zu niedrigen Zinsen seiner Zeit, in den 70er Jahren. Und dann hat man Anfang der 80er das Zinsniveau so angezogen, wie man es bis dahin überhaupt nicht hätte erwarten können. Und dann hingen die alle an der Angel. Und ein Land nach dem anderen ist krepiert, kann man schon sagen. Also das heißt ja auch, Menschen sind krepiert und verhungert und draufgegangen aufgrund zusammengebrochener Gesundheitssysteme und so weiter. Das sind die Folgewirkungen einer dramatischen Politik des IWF über Jahrzehnte hinweg. Und diesen gleichen IWF hat man hier reingeholt, um im Zusammenhang mit dem Euro richtig durchzuholzen. Also strengste Auflagen gegenüber den Schuldnerländern dann durchzudrücken. Und das hieß dann, ich erinnere mich noch gut, unsere Bundeskanzlerin sagte, der IWF hat die größte Expertise. Wow, Expertise, das muss ja irgendwas mit Experten zu tun haben. Die haben das größte Expertenwissen. Na, wenn die dazukommen, das ist doch prima. Sie haben das Expertenwissen, wie man ganze Länder und Völker in den Absturz treibt. In das Bodenlose, in das Arbeitslose, in den Absturz in Richtung Leibeigenschaft, in Richtung Sklaverei. Und wenn es dann zu viele Sklaven sind und unnötige Esser und Fresser, also in deren Terminologie, dann haben sie in der Geschichte bislang auch nicht davor zurückgeschreckt, die Bevölkerung zu reduzieren, wie auch immer. Und der Krieg ist ein Mittel davon, wo Menschenmassen verheizt werden, im Interesse von, ja, doch oftmals nur kleinen, aber ganz mächtigen Oligarchien. Das hängt miteinander zusammen. Das sollte immer mehr begriffen werden. Und es ist auch in der Gegenwart erkennbar und erschreckend erkennbar, wie aus Richtungen, die mit den Gläubigerinteressen verbunden sind, wie dort die Kriegstrommel schon wieder gerührt wird. Da habe ich in anderen Zusammenhängen auch Interviews gegeben, wie das in der Ukraine gelaufen ist, jüngst. Das will ich jetzt nicht alles wiederholen. Jedenfalls ist ein Zusammenhang vielfach gegeben zwischen den Spannungen, die sich aus dem Geldsystem aufbauen. Und wenn sie sich nicht mehr die Forderungen auf friedlichem und zivilem Wege im Sinne eines geregelten Konkursverfahrens eintreiben lassen und wenn nicht, dass man dann das Verfahren abschließt und sagt, das war's dann, ab jetzt ist der Schuldner von den Schulden befreit. Wenn man das immer weiter treibt, dann sind das solche Spannungen, die sich dann eben auch in offene Gewalt entladen können. Und sie können sich alle Male in offene Gewalt entladen, auch zwischen den Teilen einer Bevölkerung, wenn ein Land in einer verheerenden Wirtschaftskrise abgleitet, wie etwa vor einigen Jahrzehnten Jugoslawien auf diese Art und Weise in die Überschuldung getrieben worden war und dann solche verheerenden Auflagen auferlegt bekam durch den IWF. Dass es daran zerbrochen, auseinandergebrochen ist, und zwar in Gewalt auseinandergebrochen ist. wo ethnische Konflikte, die vorher schon existierten, aber keine große bedeutende Rolle gespielt haben, die brachen an die Oberfläche durch. Und dann gab es Mord und Totschlag. Jugoslawien ist zerfallen. Und dann haben die Kriegstreiber, also die diesen Financial Warfare, diesen Finanzkrieg dort betrieben haben, die haben da täuschlerischerweise dann auch noch gesagt, jetzt müssen wir humanitären Einsatz leisten mit Militär, und daraus ist der Jugoslawienkrieg geworden. Und da waren dann auch noch hier bei uns sogar die Sozialdemokraten und die Grünen mit dabei, diesen Angriffskrieg humanitär zu rechtfertigen. Das sind ganz dramatische Zusammenhänge. Ich will auf einen Autor und einen Artikel verweisen in diesem Zusammenhang, weil einem da so vieles klar wird, also ein Muster der Politik auch des IWF damals schon. Das ist Michel Chossudovsky mit CH, Chossudovsky. Und das Buch hieß von ihm The Globalization of Poverty, oder im Deutschen übersetzt Global Brutal. Da hat er erstmal an Länderstudien verschiedenster Länder, vor allem der Dritten Welt, aufgezeigt. Immer das gleiche Muster von IWF und Weltbank. Immer im Gläubigerinteresse. Und die Völker in Armut und Elend und Verzweiflung gestürzt. Und dann bezogen auf Jugoslawien hat er einen langen Artikel, der findet sich immer noch im Internet, also Chossudovsky eingeben und dann, wie Jugoslawien zerstört wurde. Den sollte man sich mal ganz in Ruhe, vielleicht auch mehrmals zu Gemüte führen, weil daran erkennbar wird, was das für Institutionen und Organisationen sind, die sich maskieren, als seien sie im Interesse der jeweiligen Länder, denen sie großzügig dann Kredite gewähren. Und tatsächlich mündet es ein und hat immer wieder eingemündet in Plünderungsfeldzüge. Anders kann man das gar nicht beschreiben. Plünderungen. Die Auflagen sind immer auch in die Richtung gegangen, Sozialausgaben in diesen Ländern zu kürzen, Löhne zu kürzen, Gesundheitsprogramme zu kürzen, freien Zugang für ausländische Investoren, die dann die einheimische Landwirtschaft und das Handwerk und die kleine mittelständische Industrie vielleicht platt machen, denen den Weg zu ebnen. Das sind alles Maßnahmen aufgedrückt diesen einzelnen Ländern, und sie konnten sich nicht dagegen zur Wehr setzen. Es ist jetzt auch ein neues Buch rausgekommen, Weltmacht IWF, Geschichte einer Plünderung, so ähnlich heißt der Titel, von einem Autor namens Ernst Wolf. Und der Ken Jebsen, also von Ken FM im Internet, der hat ein Interview oder vielleicht auch mehrere, aber eines habe ich jetzt in Erinnerung. Ein hervorragendes Interview mit diesem Autor, also zu diesem Buch IWF, Weltmacht IWF. Es kommen mehr und mehr solche Whistleblower auch aus den Reihen von Weltbank und IWF. Es gibt eine Karen Hudes, Karen mit K geschrieben, Hudes, die war in der Weltbank in hoher Funktion und ist an die Öffentlichkeit gegangen, hat diese ganzen unglaublichen Sauereien öffentlich gemacht. Es hat einen Autor gegeben, der hat ein Buch geschrieben, Bekenntnisse eines Economic Hitman. Der Autor fällt mir im Moment nicht ein, aber das ist auch ein ganz lesenswertes Buch. Der hat auch beschrieben, wie diese Länder jeweils mit Riesengroßprojekten aufgedrückt von westlichen Experten gelockt wurden, dafür Kredite aufzunehmen und. Immer wieder das gleiche Muster. Kreditbedarf, der war überhaupt nicht da bis dahin. Der wurde geschaffen der Kreditbedarf, mit den dollsten Blau, was sie da vom Himmel runter fantasiert und gelogen haben, was das alles für das Land selber und für die Bevölkerung bringen würde. Letztendlich ging es um Ausplünderung, um Herrschaft und neuerdings auch mehr und mehr noch dazu im geostrategischen, geopolitischen Zusammenhang, dass man über solche Krisen, auch solche humanitären Krisen, solches Aufbrechen von Gewalt zwischen verschiedenen Ethnien einen Anlass schafft, selber schafft erstmal mit Financial Warfare, dafür, dass man hinterher militärisch eingreift, um angeblich dort zu helfen. Und dann hat man militärisch den Fuß da drinnen und kann auf diese Art und Weise, also jetzt aus der Sicht der USA, weltweit immer mehr Stützpunkte errichten und damit auch mögliche Konkurrenten, also wie Russland jetzt und wie China, so im Zaum halten und so umzingeln. Derzeit geschieht das mit Russland, so umzingeln, dass sie bloß nicht zu einer ernsthaften Konkurrenz heranwachsen. Das ist das, was manche Geostrategen in den USA so fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Zum Beispiel dieser George Friedman, Kriegsman müsste der heißen, Warman müsste der heißen, aber er heißt Friedman. Von diesem sogenannten Think Tank, Stink Tank müsste das besser heißen, Stratfor. Da ist im Internet einiges an einem Vortrag, einem Interview oder also eine Stellungnahme von ihm, wo er unverblümt, dankenswerterweise, in aller Klarheit sagt, was die Strategie der Geostrategen in den USA sein sollte. Und der ist ziemlich in dem internen Zirkeln dabei, also einflussreich. Es darf nicht dazu kommen, dass Konkurrenten gegenüber der einzig verbliebenen Weltmacht heranwachsen. Und dem wird alles andere untergeordnet. Es darf auch nicht sein, dass die Ukraine zu Russland und in einen asiatischen Wirtschaftsraum eingebettet wird. Es muss rausgerissen werden. Und. Und mit solchen Strategien werden dann eben auch Kriege vorbereitet und wenn es sein muss, dann auch losgetreten. Andere Kriege habe ich in einem anderen Interview, auch im Gespräch zwischen uns, ausführlich erläutert, zum Stichwort Petrodollar. Das ist ein besonderer Aspekt des Weltfinanzsystems seit dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Andere Kriege sind in dem Zusammenhang losgetreten worden von den USA. Das war Saddam Hussein im Irak, das war dann auch Libyen, Gaddafi, das war letztendlich auch der sogenannte arabische Frühling in Ägypten. Da haben die USA wesentlich auch mit gemischt. Es war und ist Syrien, das ist von außen her destabilisiert worden. All das hat übrigens dazu beigetragen, dass dort Menschenmassen vor den chaotischen Verhältnissen der zusammengebrochenen Staaten massenweise fliehen und die ganzen Flüchtlingswellen dann in Europa ankommen und ganz stark auch in Deutschland ankommen. Und es ist noch kaum irgendwo geäußert worden. Nach dem Verursacherprinzip müssten eigentlich die Verursacher, und das sind ganz wesentlich die USA, mit ihrer geostrategisch begründeten Kriegspolitik und Kriegstreiberei, dass die sozusagen die Kosten dafür tragen, dass die sich mit der Flüchtlingsproblematik auseinandersetzen und diese Flüchtlinge zu sich aufnehmen. Gerade heute, der tschechische Ministerpräsident hat sich mal, und für mich erstmals aus der Reihe dieser, sagen wir, Funktionsträger, so geäußert, dass letztendlich die dramatischen und wachsenden Flüchtlingswellen in Europa verursacht wurden und immer noch werden durch den Kriegstreiber und Kriegsführer USA. Manche nennen die USA ja, weil sie auch manches inszenieren als Anlass für Intervention, den Terrorstaat. Sogar Oscar Lafontaine hat sich dazu mal hinweisen lassen. Und wie gesagt, es wachsen die Stimmen und werden lauter. Der Willy Wimmert ist ein CDU-Mann gewesen, also ist immer noch in der CDU. Früher also auch in Funktionen gewesen im politischen Zusammenhang. Der kommt mit solchen deutlichen Worten auch in Interviews im Internet zu Wort. Und. Der hervorragende Schweizer Historiker Daniele Ganser, er macht sehr klar, arbeitet sehr klar heraus, diese USA, die seit Jahrzehnten heuchlerisch die Fahne der Menschenrechte vor sich hertragen und von Demokratie reden und die einfordern und. Die sind seit Jahrzehnten die Hauptkriegstreiber. Und der Zusammenhang ist auch dort zum Geldsystem, also dort vor allen Dingen zu dem Petrodollar, was ich jetzt nicht nochmal ausführen will. Wenn ich nochmal auf Griechenland zurückkomme. Griechenland ist, man kann wirklich sagen, durch kriminelle Handlungen, durch kriminelle Täuschungen und Verführungen von Goldman Sachs Experten hineingezogen worden in eine Situation, aus der heraus es immer nur schlimmer werden konnte. Also es musste ein immer größeres Zahlungsbilanzdefizit, ein immer höheres Maß an dadurch auch Staatsverschuldung und Auslandsverschuldung da sich daraus ergeben. Und dadurch ist es immer mehr Griechenland abhängig geworden von den Gläubigern bzw. von den Gläubigerinstitutionen und ja, hat ja dann mehrheitlich schließlich eine Regierung gewählt, die gesagt hat, Schluss damit, diese Politik dieser strengen Auflagen, die hat unser Land, unsere Wirtschaft immer nur tiefer noch in den Abgrund gestürzt. Und das Sozialprodukt ist um 30% gesunken. Die Löhne sind abgestürzt, die Renten sind abgestürzt und. Es kamen ja dann mehr und mehr Forderungen und sind ja immer noch akut im Raum und werden durchgesetzt, zwangsweise durchgesetzt, nämlich nach Privatisierung öffentlichen Vermögens in Griechenland. Also mit sowas wie der Treuhand, die wir hier zur Abwicklung der deutsch-deutschen Vereinigung ja erlebt haben, wo ehemaliges Volksvermögen aus der DDR später ja unter Birgit Breuel als Chefin der Treuhand zum Appel und ein Ei verschleudert wurde an ein paar Oligarchen. Und dieses gleiche Modell, was gerade jetzt vor ein paar Wochen 25-jähriges Jubiläum feierte und was viele Opfer und viele Verluste mit sich gebracht hat, wird nun Griechenland auch oktroyiert mit diesem sogenannten Hilfspaket, was man Griechenland aufdrücken wollte und wo Griechenland die Regierung Tsipras dann gesagt hat, nein, bisher ja auch nicht weiter, das machen wir nicht mit. Wir wollen mindestens unsere Bevölkerung fragen. Und dann kam die Volksabstimmung. Wollt ihr dieses sogenannte Hilfsprogramm oder Sparprogramm oder wollt ihr es nicht? Und dann kam die überwältigende Mehrheit, wir wollen es nicht. Und dann schien es wie ein Triumph fast, wie eine große Unterstützung für die Regierung, also die Syriza im Wesentlichen. Und dann sind sie in die nächste Verhandlungsrunde reingegangen, dachten, und das war wohl illusionär, sie dachten, jetzt könnten sie ihre oder die Interessen des griechischen Volkes besser durchsetzen. Und es gab so einen Zynismus der anderen Seite, so eine geballte Ablehnung. Ich habe gerade gestern ein Interview gelesen, was der seinerzeitige Finanzminister Varoufakis den Stern kürzlich gegeben hat. Und das ist absolut lesenswert. ist auch im Internet zu finden. Da wird auch beschrieben von ihm, in welche geradezu gespenstische Atmosphäre, also den Begriff hat er nicht verwendet, aber mir erschien es, wie gespenstisch er da hineingeraten war in diesen Sitzungen mit den jeweiligen Kollegen, Finanzministern bis Regierungschefs der Euro-Länder oder manchmal der ganzen EU-Länder. Und wo er versucht hat, die Situation seines Volkes und der Wirtschaft und so weiter darzustellen und eindringlich zu mahnen, wir brauchen, wenn wir wieder Aufwärtsentwicklung haben wollen, brauchen wir sowas wie einen Schuldenerlass. Übrigens etwas, was im Alten Testament als quasi religiöses Gebot enthalten ist. Schuldenerlass alle Jubeljahre. Den Begriff kennen wir, alle Jubeljahre. Keiner macht sich Gedanken, wo der herkommt. Alle Jubeljahre, das hieß alle 49 Jahre, also sagen wir mal im 50. Jahr, sollte es geben einen generellen Schuldenerlass. Allerdings dort bezogen zunächst mal auf die Gläubigen, also die an diesen alttestamentarischen Gott glaubten. Man könnte das Prinzip ja aber auch übertragen. Wenn es ein sinnvolles Prinzip ist, um soziale Spannungen zu lösen, und zwar in geregelter Weise zu lösen und nicht gewaltsam, dann wäre das ein Modell zu übertragen auf das Weltfinanzsystem. Alle Jubeljahre, das könnten ruhig mal 50 sein, nach dem Neustart eines Systems. Und da wurden, seinerzeit wurde gefordert, auch alle Leibeigenen aus der Leibeigenschaft zu entlassen, auch alle Sklaven aus der Sklaverei zu entlassen und dann sozusagen Reset, Neustart. Und dann allerdings wurde der Zins zwar geächtet, wenn er gegenüber Glaubensbrüdern erhoben wurde, also unter den Glaubensbrüdern sollte Zinsfreiheit sein. Das ist ja schon mal was. Warum dann gegenüber Nichtgläubigen oder Ungläubigen oder Andersgläubigen Zins genommen werden durfte, da kann man fragen, was macht das für einen Sinn? Da kommt nämlich ein Konflikt rein, der den Zinsnehmenden ja vielfach dann auch beschert hat, dass die Schuldner sich aufgelehnt haben. Also da ist ein Konfliktpotenzial angelegt. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber mal drüber nachzudenken oder erstmal aufzuarbeiten, es gab solche Regeln der sanften Entschärfung dieses Konflikts, dieser Polarisierung zwischen Gläubiger und Schuldner. Warum daran nicht anknüpfen und geregelten Schuldenerlass einführen? Weil wenn man das nicht tut und sich die Geldvermögen in immer weiter beschleunigendem Maße dann auftürmen und die Schulden spiegelbildlich dazu auch, muss das in welcher Form auch immer in Chaos einmünden. Das ist der reine Wahnsinn. Das ist ein Prozess, den wir sonst kennen vom Krebsgeschehen. Und dann ist sozusagen eine solche Zuspitzung von Krise, wie wir es jetzt in Griechenland haben, die griechischen Schulden, die dort ja dramatisch, exponentiell und gerade auch noch im Gefolge der Auflagen hier der Troika angewachsen sind, die sind dann so etwas wie eine Metastase in einem krebskrank gewordenen sozialen Organismus. Und das Geldsystem, das herrschende Geldsystem, das also ist des Pudels Kern, das ist das Wesensmerkmal, das sind die tieferen Ursachen. Wie gesagt, dazu gehört nicht nur Zins und Zinseszins, sondern Geldschöpfung, und die Verselbstständigung der Finanzmärkte, also Spekulation als Stichwort. Diese drei Problempunkte gilt es zu erkennen, zu enthüllen, nicht zu verhüllen, zu enthüllen, den Kern freizulegen und immer klarer werden zu lassen und dann daraus Schritte ableiten, die auf eine möglichst friedliche und sanfte Art und in geregelten Bahnen diese Überschuldung abbauen. Wenn das nicht geschieht, wird es immer chaotischer. Und dann kann man natürlich fragen, kapieren das die Entscheidungsträger eigentlich nicht? Die sind doch sonst ganz intelligent auf vielen Gebieten. Warum kapieren sie denn das nicht? Und da kommt dann manchmal schon hin und wieder der Gedanke, vielleicht haben sie es verstanden und vielleicht nutzen sie es für ihre Geld- und Machtinteressen, diese Dynamik auf verschleierte Art und Weise sich entfalten zu lassen, um ihre Macht noch weiter auszubauen und zu verfestigen. Einer der großen Finanzoligarchen hat vor einiger Zeit geäußert, worum es letztendlich geht, auch in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen, ist der Krieg zwischen Reich und Arm. Und wir setzen alles daran, dass wir Reichen diesen Krieg gewinnen werden. Wenn es solche Zynismen gibt, dann wird es allerhöchste Zeit, dass immer mehr Menschen aufwachen und sagen, von solchen machtbesessenen Psychopathen lassen wir uns nicht weiter regieren, reglementieren, ausbeuten und ausplündern und lassen uns sagen, was zu tun und zu lassen ist. Da braucht es wirklich mehr und mehr Kräfte, die daran mitwirken, dass diesem Spuk ein Ende bereitet wird.
Könntest du nochmal klarstellen, dass es in diesen ganzen Hilfsprogrammen für Griechenland nicht um Hilfe für die Menschen geht, sondern dass dadurch nur sichergestellt werden soll, dass diejenigen, die das Geld gegeben haben, dass die das wieder zurückbekommen?
Ja, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt, jetzt in der systematischen Skizze. Nämlich Kreditbedarf, Verschuldung und Enteignung betrifft ja erstmal nur den Schuldner, mit dem der Kreditgeber einen Kreditvertrag abgeschlossen hat. Wenn jetzt der Schuldner auch mit dem Eigentum, was er da hat, vielleicht Grund und Boden oder Immobilien anderer Art, wenn der da nun schon alles gegeben hat und auch bei Zwangsversteigerung ist nicht mehr rauszuholen, bleibt ja eine Restforderung. Und die möchte der Gläubiger oder möchten die Gläubiger auch gerne eintreiben. Vielfach machen sie es ja nicht selber, sondern treten die Forderung ab an Dritte und dann stehen die vor der Tür und sagen, bitteschön. Jetzt kommt drauf an, hat der Schuldner noch einen Bürgen, der mit in die Pflicht genommen wurde, mit in die Haftung genommen wurde. Das kann bei einem privaten Schuldner sein, was weiß ich, der Verwandte, der Freund, sonst wer, der sich gut überlegen sollte, ob er einen solchen Bürgschaftsvertrag unterzeichnet, denn im Ernstfall ist er voll dran und wird auf sein Vermögen zugegriffen. Nun, wie sieht das aus beim Staat, wenn der Staat verschuldet ist und selber nichts mehr hat, um den Schuldendienst zu leisten, wie vereinbart war? Wie können sich die Gläubiger denn dann noch was holen? Dann müsste doch der Staat noch auf andere zurückgreifen. Und das sage ich ja, die Staatsbürger heißen deswegen Staatsbürger, weil sie letztendlich für die Staatsschuld bürgen. Also zum Beispiel über Steuererhöhung oder sogar die Schaffung neuer Steuern, was ich vorhin an der amerikanischen Einkommensteuer erläutert hatte, ist ein Beispiel dafür. Dann gibt es natürlich x andere Steuern und Gebühren, die da erhöht werden können. Dann gibt es die Möglichkeit, staatliche Ausgaben, öffentliche Ausgaben zu senken, damit dann eben Geld übrig bleibt, um den Schuldendienst zu leisten und so weiter und so fort. Aber was ist, wenn das alles auf Grenzen stößt? Zum Beispiel auch, wir haben ja jetzt hier im Euroraum verankert, die sogenannte Schuldenbremse. Ja, wenn also jetzt vom Gesetz her die Schulden gar nicht immer größer werden können, was dann? Wie kommt denn der Staat dann noch an Mittel dran? Und zum Beispiel, um Banken zu retten, die sonst zusammenbrechen müssten. Und da sind wir jetzt wieder zum Beispiel bei Griechenland. Griechenland hat viele Kredite aufgenommen und war immer weniger in der Lage, die wirklich zu bedienen. Dann müssten eigentlich solche Forderungen von Kreditinstituten oder Kreditgebern, wie man das nennt, abgeschrieben werden. Also man müsste dem Rechnung tragen, dass die nicht mehr das wert sind, was auf dem Papier steht, weil das nicht mehr einzutreiben ist. Wenn man solche sogenannten Abschreibungen, also Entwertungen, vornimmt, müsste sich das in den Bilanzen niederschlagen. Dann würde auf der Aktivseite einiges zusammenschrumpfen und die Passivseite, also die Verpflichtungen, die würden erstmal bleiben. Und wenn die Bank vorher Gewinne gemacht hat und jetzt schrumpft die Aktivseite, dann geht das in Richtung Verluste. Also dann geht das in Richtung Bankrott. Und übrigens, durch die Bank weg, ist dann das Geld weg, was manche den Banken anvertraut haben, wenn die bankrott gehen oder machen. Dann hat man sich ja einfallen lassen von Seiten des Bankensektors, also gerade der Großbanken, der Politik, der Gesellschaft, also vermittelt über die Medien, weiß zu machen und glaubhaft zu machen, große Banken dürfen nicht zusammenbrechen, dürfen nicht pleite machen, weil dann Kettenreaktionen entstehen können, dass sie dann andere Banken mit in den Absturz reißen. Und wenn Banken im großen Maße zusammenbrechen, dann bricht im heutigen Geldsystem dann auch der Zahlungsverkehr mehr oder weniger zusammen, dann bricht der Wirtschaftskreislauf ansonsten zusammen. Das hat gravierende Auswirkungen. So ist dieses System gestrickt. Es könnte ganz anders sein, dass man die Überweisungen zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs völlig trennt von den zum Beispiel spekulativen Geschäften an den Finanzmärkten, dass man überhaupt trennt Kredite auch der Banken für die Realwirtschaft von Krediten für den spekulativen Bereich der Finanzmärkte. Das wäre das sogenannte Trennbankensystem. Das hat es mal gegeben, eingeführt unter Roosevelt in den USA 1933. Das hat sich bewährt, bis 1999 es aufgehoben wurde unter Clinton. Und seither sind die Schleusen geöffnet worden, nämlich immer mehr Gelder, die, wie wir jetzt schon besprochen haben, aus dem Nichts geschöpft werden können, reinzufluten. Und wenn sie schon nicht in der Realwirtschaft ankommen, reinzufluten in die Finanzmärkte und dort die Kurse in die Höhe zu treiben. Das sind alles Möglichkeiten, die den Banken zur Verfügung stehen und wo sie dann natürlich auf Teufel komm raus Kredite vergeben haben, weil sie die selber aus dem Nichts schöpfen konnten und darauf vertraut haben, dass die jeweiligen Staaten und Regierungen im Ernstfall sagen, also wenn die Banken jetzt in die roten Zahlen kommen und bankrott gehen würden, das müssen wir unterbinden, weil von denen auch der Zahlungsverkehr abhängt und die Guthaben, die hier die Sparer da angelegt haben und so weiter. Wir müssen die Banken retten. Ja, wie wird das gemacht? Indem der Staat Teile seiner Einnahmen, also über Steuern und alles mögliche andere, darauf verwendet, um die Defizite der Banken auszugleichen und denen weiter zu ermöglichen, übrigens auch die traumhaften Boni für die Bankmanager. Und auf die Art und Weise hat man ja nach der Zuspitzung der Finanzkrise 2008 etliche Banken gerettet mit Summen öffentlicher Gelder, die man sich bis dahin überhaupt nicht vorstellen konnte, die innerhalb von wenigen Tagen mobilisiert wurden, wo vorher schon für Gesundheit und für
Bildung
und Infrastruktur und was der Dinge mehr sind und Umwelt immer zu wenig Geld da war. Aber zur Bankenrettung war es auf einmal da. Und das hieß ja nur, dass jetzt die Schulden und aus der Sicht der Banken die Forderungen, die nicht mehr einzutreiben waren, verlagert wurden, sozusagen wie der schwarze Peter, weitergereicht wurden an die Staaten. Jetzt kamen die Staaten, die ohnehin schon sehr verschuldet waren, und das ist auch im System systematisch angelegt, diese Tendenz, die kamen noch mehr schubartig in weiter wachsende Staatsverschuldung. Ja, und diese Banken rausreißen aus dem drohenden Absturz, diesen Bankrott, das nannte man ja Bailout, ja, sie da rausholen, also so als Eselsbrücke. Bailout. Und irgendwo ist das ja dann auch vorbei, weil dann kam diese Regelung Schuldenbremse. Der Staat darf nicht immer noch weiter. Da muss jetzt eine Bremse eingebaut werden. Wobei übrigens der Turbomotor, der in wachsendem Maße immer mehr Schulden hervortreibt, den haben sie drinnen gelassen in dem Gebilde. Auch absurd. Da hätte man mal ausbauen müssen und sich überlegen, was das für eine Höllenmaschine ist. Also jetzt kam die Schuldenbremse. Damit waren weitere Bankenrettungen von Seiten des Staates oder der Staaten eingeschränkt, begrenzt. Ja, aber was nun? Die Gläubiger, also die Banken und die Finanzoligarchie, die kriegen ja wirklich den Hals offenbar nicht voll. Man kann sich sowas nicht vorstellen, aber das ist Realität. Die wollten auf Teufel komm raus weiter ihre Gewinne machen aus Finanzgeschäften. Wenn jetzt vom Staat nichts mehr zu holen ist, zur Bankenrettung, ja was denn dann? Da müssen jetzt andere Bürgen her. Andere Bürgen, das könnten doch jetzt zum Beispiel die Geldanleger bei den Banken sein. Die haben den Banken ihr Geld anvertraut, im Vertrauen darauf, dass es dort sicherer ist, als wenn sie es zu Hause in der Schublade oder unter dem Kopfkissen haben. Jetzt auf einmal, und das war ein Versuchsballon auf Zypern, hieß es, die Inhaber von Bankguthaben, Sparguthaben, Sichtguthaben, die müssen jetzt auch ihren Anteil leisten. Die hat man auf einmal zu Eigentümern der Bank aufgewertet. Die Aufwertung bestand darin, dass man sie zur Haftung herangezogen hat. In dem Sinne, dass bei einem Konto von, ich glaube es waren damals 100.000 Euro, wer also mehr drauf hatte, der wurde gar nicht gefragt, sondern ihm wurde das Konto darüber hinaus abgeräumt. Er hat sich, ob er will oder nicht, daran beteiligt, die Banken auf diese Art und Weise zu retten. Das ist der Begriff Bail-in. Also sie greifen sozusagen dann den Geldanlegern, den Sparern, vielleicht auch den Bankaktionären, da hätte es ja noch eine gewisse Berechtigung. Aber bei den anderen ist es höchst problematisch. Denen greifen sie in die Tasche. Das ist eine Plünderung. Aber es ist über die Bühne gegangen. Es hat mal kurz Aufregung gegeben, und dann ist über die Bühne gegangen. Und das war die Vorlage, sozusagen die Generalprobe, um etwas Ähnliches in Griechenland zu machen. Und die Medien melden dann, dass durch eine neue Auflage der Troika oder der Institutionen, wie man dann sie auf einmal umgetauft hat, konnten unter oder bis zu 100.000 Euro gesichert sind. Das war die gute Botschaft. Das kann man aber auch anders deuten. Ab 100.000 werden sie geplündert. Nun kann man sagen, Griechenland hat ein fragwürdiges und höchst unwirksames Steuersystem. Die mussten da mal wirklich was auf die Beine stellen, was wirksam durchgreift. Und auch die Kapitalflucht ins Ausland, die Auslandskonten und so weiter mit unter die Lupe nimmt und mit in die Besteuerung ranzieht. Da ist viel versäumt worden. Aber so geht es ja wohl auch nicht. Also es geht schon. Es wird einfach gemacht. Die lassen sich immer noch was Neues einfallen. Und dann ist da natürlich verständlich, als sich das abzeichnete, die Konten werden per Bail-in geräumt, abgeräumt. Und dann ist es weg, durch die Bank, weg. Ja, dann hole ich das doch lieber so schnell wie möglich von der Bank, von dem Konto runter in Bar und tue es unter sonst was. Und deswegen kam der Sturm, der Run auf die griechischen Banken. Und das ist in dem bestehenden Geldsystem hochgefährlich, weil nur im normalen Betrieb kann das funktionieren, dass ein großer Betrag an Giralgeld, der da geschöpft wurde, um Kredite zu vergeben, dass der beruht auf einem schmalen Sockel von Zentralbankgeld. Das kann im Normalbetrieb funktionieren, wo maximal zum Beispiel 10% im Bar dann abgehoben werden. Ein Vielfaches davon wird dann in Giralgeld aufgebaut. Aber wehe dem, wenn der Normalzustand verlassen wird, aus Gründen wie in Griechenland gerade. Und wie seinerzeit in den USA in der Weltwirtschaftskrise gab es auch einen Run auf die Banken. Dann nämlich reichen diese 10% Bargeld nicht mehr. Wenn das Bargeld dann noch abgefordert wird, dann müsste der zehnfache Betrag der Kreditvergabe zurückgefahren werden. Und dann kommt es zu einem Kreislaufkollaps im Geldkreislauf. Das ist alles schon mal passiert, in 30er Jahren, wie gesagt, in den USA. Und daraus sind damals Lehren gezogen worden. Irving Fisher, ein weltbekannter Ökonom und Geldtheoretiker, hat damals die Forderung daraus abgeleitet, das Geld, auch das Giralgeld, nicht nur zu 10% oder 20 oder 5% mit Bargeld zu unterlegen. Nein, zu 100%, 100% Money. Das ist nie aufgegriffen worden, erst viel später, Jahrzehnte später wieder ausgegraben worden und auch ins Deutsche übersetzt worden. Und das hat auch viel dazu beigetragen, diese Initiative monetative.de auf den Weg zu bringen. Die andere Konsequenz aus den 30er Jahren, nämlich diese Trennung zwischen Geschäften für die Finanzierung der Realwirtschaft und hier für die spekulativen Finanzmärkte, diese Einführung des Trennbankensystems unter Roosevelt, das ist ein weiterer wesentlicher Punkt und der ist gesetzlich aufgegriffen worden, aber wie gesagt, dann 1999 stillschweigend wieder rückgängig gemacht worden. Und hier wäre eine wesentliche Forderung, und die wird hier und da und dort auch schon mehr und mehr diskutiert und formuliert, in den USA mehr als in Deutschland, Wiedereinführung eines Trennbankensystems. Und das heißt dann auch, dass die Möglichkeit, mit aus dem Nichts geschöpften Geld immer riesigere Spekulationsblasen zu kreieren, die dann irgendwann platzen müssen, dieses Theater, dieser Spuk wäre dann vorbei. Und würde das Geldsystem insoweit dann auf solidere, weniger krisenanfällige Fundamente stellen. Was ich damit nur andeuten will, es gibt, und zum Teil schon Jahrzehnte alt, Gibt es Vorschläge für Alternativen, zum Teil auch schon solche, die in die Praxis umgesetzt wurden? Stichwort Regionalwährungen, Alternativwährungen, Parallelwährungen. Das alles hätte schon vorher viel breiter diskutiert werden sollen, dass man sozusagen für den großen Krisenfall schon mal geübt hat, wie man die Rettungsboote überhaupt baut und findet und zu Wasser lässt und im Ernstfall, im Katastrophenfall sozusagen in die Rettungsboote umsteigt, ohne dass es zu Panik ausartet. Das ist leider viel zu wenig geschehen. Ich hoffe, dass das, was jetzt in Griechenland sich zuspitzt, einen neuen Schub geben mag in der Suche nach Alternativen oder in der Aufarbeitung und auch Umsetzung von Alternativen. Ich war selber erstaunt, dass der Varoufakis, also schon vor der Zeit, wo er Finanzminister wurde in Griechenland, Ideen hatte auf seinem Blog oder wie das da alles heißt, in Richtung Parallelwährung. Aber das ist überhaupt meines Wissens nicht diskutiert worden. Und als er Finanzminister war, da hat er gerade mal ein Team von 6 Leuten zusammenstellen können, die sich mal Gedanken machen sollten, auch über mögliche Alternativen. Und nicht nur den berühmten Grexit-Ausstieg aus dem Euro und zurück zur Drachme, weil das kann als schlagartiges Umsteigen sehr große Erschütterungen nach sich ziehen. Aber es hätte ja und es könnte immer noch dran gedacht werden, eine Parallelwährung, sozusagen eine Regionalwährung zu installieren für die große Region Griechenland. Mit einem, und das hat der Varoufakis damals noch nicht mitbedacht, mit einem sogenannten Umlaufantrieb, dass das Geld im Fluss bleibt, und mit einer sogenannten Abflussbremse, also dass das Umwechseln in Euro und das Abfließen aus der griechischen Region, dass das mit Hürden versehen sein soll, damit es eben im Wesentlichen innerhalb dieses binnenwirtschaftlichen Kreislaufs wirkt. Da gibt es Vorschläge von Christian Gellery, am Schluss mit I geschrieben, und dem Thomas Meyer mit AY geschrieben. Schon vor einigen Jahren haben sie das genannt Expressgeld, also eine solche Variante von Parallelwährung. Und Christian Gellery hat jetzt gerade vor kurzem noch einen Artikel geschrieben, auch in ähnlicher Richtung, mit dem Stichwort Neuro, neuer Euro für Griechenland, Neuro. Das ist alles im Internet zu finden, sehr anregend. Das heißt nicht, dass das alles schon das Gelbe vom Ei sein muss. Solche Modelle müssen, sollten offen bleiben für jeweilige Korrekturen, wenn sie denn angesagt sind, im Sinne möglicher Verbesserung. Aber da ist einiges historisch und auch gegenwärtig an Ideen, an Alternativen schon vorhanden und aufzuarbeiten. Und ich frage mich, wann, wenn nicht jetzt, sollte man sich breiterer Ebene mit diesen Themen ernsthaft beschäftigen. Es ist leider so, dass eine zunächst mal kritische Aufarbeitung des herrschenden Geldsystems, in den Parteien, wie sie im Bundestag vertreten sind und wohl auch in den meisten Landtagen, nicht in ist. Es ist geradezu sowas wie Tabu. Das geht bis in den Bereich der Linken, also bei uns auch der Partei Die Linke, wo ja brillante Redner sind, Sarah Wagenknecht, Gysi, Lafontaine, ja lange Zeit und so weiter. Die prangern ja zu Recht an diese wachsende Polarisierung zwischen Arm und Reich. Diesen Konflikt, der ja letztendlich der Grundkonflikt ist zwischen Lohnarbeit und Kapital, aber Kapital im Bereich der Produktion, der Realwirtschaft. Das geht ja letztlich auch zurück auf die Kapitalismuskritik von Marx, der in diesem Konflikt, in diesen sogenannten Grundwiderspruch von Lohnarbeit und Kapital, sozusagen des Pudels Kern, glaubte er erkannt zu haben. Und das ist auch ein wesentlicher Konflikt, nach wie vor, auch wenn sich vieles ansonsten seit Marxens Zeiten verändert hat. Aber was damit nicht begrifflich erfasst wird und also auch von der Verursachung nicht wirklich begriffen wird, ist die Rolle des sich immer mehr verselbstständigenden Finanzkapitals. Das ist mittlerweile nach meiner Einschätzung und schon seit etlichen Jahrzehnten der Hauptkonflikt, die Interessen der Finanzoligarchie, das ist ein verschwindend kleiner Teil der Gesellschaft, unvorstellbar reich und einflussreich, die geraten in immer stärkerem Maße in so grundlegenden Konflikt zu den Interessen der breiten Bevölkerungsmehrheit, dass sie nicht nur die Lohnabhängigen, schon gar nicht nur die klassischen Fabrikarbeiter zu Marxens Zeiten, später denn der Dienstleistungsbereich, das gehört auch dazu. Es gehören aber auch die sogenannten Selbstständigen dazu, der Mittelstand, also kleine, mittlere Unternehmen und Unternehmer. Das ist nicht mehr der Hauptkonflikt zwischen denen und der Lohnarbeit und den Lohnarbeitern. Das tritt mehr und mehr in den Hintergrund. Ich will das nicht leugnen und wegleugnen, dass das gar nicht mehr existiert. Aber das ist nicht das Wesentliche. Viel gravierender ist der immer weiter sich verschärfende Konflikt zwischen dem Finanzkapital und seinen Akteuren und Agenten, wenn man so will, also diesen Finanzinstitutionen wie IWF, wie Weltbank, letztendlich auch immer mehr EU und so weiter. Und dem Interesse der breiten, überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung. Da ist wirklich der Satz passend, es tobt ein Krieg zwischen Reich und Arm. Und zwar selbst da schon, wo er noch nicht in offene Gewalt und in kriegerische Auseinandersetzungen und in Bürgerkriege und so weiter eingemündet ist. Er tobt auch derzeit schon dort, wo es ansonsten noch friedlich erscheint. Es wird die ganze Gesellschaft, auch die Realwirtschaft, von diesem höchst problematischen Weltfinanzsystem und seinen spezifischen Ausprägungen dann nochmal in dieser Art von Euro und so weiter und so fort, wird die ganze Gesellschaft, man kann sagen die ganze Weltgesellschaft, jeden Tag, jede Nacht untertunnelt. Wir hatten in Berlin hier vor ein, zwei Jahren mal einen sehr spektakulären Banküberfall. Da haben sich die Bankräuber einen Tunnel, ziemlich langen Tunnel gegraben. Und dann sind sie aus dem Tunnel bei Nacht und Nebel irgendwann in einer Bank aufgetaucht, haben die ausgeräumt. Ich glaube, 1 Million haben sie da mitgehen lassen, sind bis heute nicht gefasst. Sind dann aus dem Tunnel irgendwie wieder rausgekommen. Das war ein Skandal. Es ist ja auch ein Skandal. Das ist ja ungeheuerlich. Aber was ist diese einzelne Untertunnelung einer einzelnen Bank gegenüber der systematischen und systemimmanenten Untertunnelung der ganzen Gesellschaft rund um die Welt? Im Zuge der Globalisierung, durch die Finanzindustrie, durch die Finanzoligarchie. Dort wird ausgeräumt, dort wird geplündert auf so hinterhältige Art und Weise, dass es die Opfer selten verstehen, was da eigentlich geschieht. Aber sie haben darunter zu leiden und dann fallen sie noch übereinander her und machen ihre Konflikte fest an irgendwelchen relativ belanglosen Unterschieden, anstatt diesen Hauptkonflikt mehr und mehr klar zu sehen, zu enthüllen. Wenn das geschieht, besteht vielleicht die Chance, dass sich Grundlegendes ändern wird. Wenn es nicht geschieht, sieht es perspektivisch ziemlich trostlos aus, bedrohlich auch aus. Aber diese Perspektive sollte mehr und mehr Menschen auch aufrütteln, sich mehr und gründlicher mit diesen Zusammenhängen auseinanderzusetzen und sich umzugucken, in welche Zusammenhänge man sich selber auch einbringen kann.
Gut.
Nicht gut. Das eine ist nicht gut, das zu wenden wäre
sehr gut.
Sehr gut.
Nein, deine Klarstellungen jetzt finde ich gut.
Danke. Nach bestem Wissen und Gewissen, ich schlage vor, mir nicht einfach so blindlings zu glauben, sondern es wirklich selber ja auch immer wieder kritisch zu überprüfen. Ich bin überhaupt nicht gefeit davor, auch meine Fehler und Denkfehler und Fehler in der Einschätzung zu machen. Ich versuche immer wieder auch offen zu bleiben gegenüber Kritik und würde das generell anregen, weil jede Form von Dogmatismus hat doch immer wieder verheerende Konsequenzen nach sich gezogen. Und um nochmal auf diesen, wie ich es ja auch genannt habe, blinden Fleck, diesen monetären blinden Fleck zurückzukommen, jetzt gerade auch bei der Linken, nicht nur der linken Partei in Deutschland, sondern bei linken Parteien, auf die eine oder andere Art, sich links verstehend, in linker Tradition, mehr oder weniger an Marx orientiert, jedenfalls an diesem Grundkonflikt Lohnarbeit, Kapital, ist es leider ein begriffliches, theoretisches und dadurch auch politisches Defizit, was sich durch mehr als 100 Jahre schon durch die Linke durchzieht oder auf ihr lastet, würde ich sagen. Und das ist vielleicht auch ein Stück des Hintergrundes bei Syriza, die auch aus einer linken Tradition entstanden ist in Griechenland. Und die sich vielleicht auch, wie viele andere linke Parteien und linke Aktivisten, viel zu wenig mit der Problematik des herrschenden Geldsystems auseinandergesetzt haben. Und wenn es dann auf einmal ansteht, grundlegend etwas anderes auf den Weg zu bringen, ist man unvorbereitet. Begrifflich unvorbereitet. Und das haben natürlich die anderen, also jetzt die Troika, das haben die sehr bald gemerkt. Sie trumpfen hier auf, also Tsipras und Varoufakis und so weiter und die Delegation, die trumpfen hier auf. Aber die haben gar keinen Trumpf in der Hand. Das haben die sehr schnell durchschaut. Was haben sie denn zu bieten? Die lassen wir einfach auflaufen. Sie hätten vielleicht ein paar Trümpfe in der Hand gehabt, wenn sie sich schon längere Zeit vorher, und das gilt allgemein für die linken Gruppierungen und Orientierungen, wenn sie die Problematik und Dramatik des herrschenden Geldsystems aufgearbeitet hätten und an Alternativen gearbeitet hätten, dann wären sie nicht so mit leeren Händen in die Verhandlung gegangen. So sind sie vollkommen vorgeführt worden. Es war ja sowas von demütigend, dass dann sogar der Tsipras ein sogenanntes Hilfspaket akzeptiert hat, was noch viel schlimmer war als das, was man ihnen ja schon ein paar Wochen vorher angeboten hatte, oder Griechenland. Das war ja jetzt viel schlimmer. Und in der Volksabstimmung hatte er ja noch mit voller Hingabe dafür sich eingesetzt, dieses noch nicht so schlimme Hilfspaket abzulehnen. Und er hat die überwältigende Zustimmung und Rückendeckung durch die Bevölkerung bekommen in der Volksabstimmung. Und dann wird er so gedemütigt, dass er schließlich ein noch viel schlimmeres Paket schlucken musste. Und mit diesem Gepäck dann zu Hause für das Gegenteil dessen einstehen musste, was er eine Woche vorher noch mit flammenden Reden befürwortet hatte, beziehungsweise das Paket abgelehnt hatte, und jetzt muss er dafür werben, bei seinen eigenen Parteigenossen. Die Partei wird daran auseinanderbrechen, vermutlich. Und eine größere Demütigung kann es ja gar nicht geben als diese. Weil damit ist die Würde nicht nur von ihm, sondern eigentlich auch von all denen, die ihm sich anvertraut haben und das Vertrauen geschenkt haben, so zerstört worden. Und einem Volk werden seine Idole, ja, die ja auch Hoffnungsträger gewesen sind, auch noch zerstört. Das sind so zusätzlich noch so verheerende psychische Auswirkungen. Und das hat ja auch schon seine Auswirkungen in Richtung Spanien, wo mit der Bewegung Podemos ja etwas Ähnliches sich gebildet hat. Und bis vor ein paar Wochen hieß es, die werden die nächsten Wahlen im Herbst gewinnen. Und dann sind es schon zwei solche Länder aus der südlichen Peripherie. Und da kommt vielleicht Italien noch dazu und so weiter. Aber anstatt dass der Funke da übersprang, der Funke der Hoffnung ist, und der Hoffnungsträger diese Ausstrahlung hat, ist er so demontiert worden, so vorgeführt worden, dass es ja gleich sich ausgewirkt hat in den Umfragewerten für Podemos in Spanien. Die Umfragewerte sind auf die Hälfte abgestürzt und damit hat Podemos keine Chance, wenn es so bleibt, die Stimmung, keine Chance, die nächste Wahl zu gewinnen oder eine Regierung mindestens mitzubilden. Das heißt, das ist eine solche verheerende Niederlage. Vielleicht haben die beiden vor allen Dingen, also die Hoffnungsträger Tsipras und Varoufakis, zu hoch gepokert. Aber man kann es ihnen ja auch nicht persönlich übel nehmen. Sie hatten die Hoffnung, auch mit resolutem Auftreten, auch mit Argumenten, irgendetwas zu bewegen, dass da auch sich die Vertreter der Troika, dass die sich dort auch mal bewegen lassen, auch vielleicht mal emotional bewegen lassen von dem Elend, was dieses Programm schon über dieses Land und Volk gebracht hat. Und so wie es Varoufakis geschildert hat in einigen Interviews, ist es absolut das Gegenteil gewesen. Eisige Kälte. Vollkommen gefühllos, bis sie ihre Richtung durchgedrückt hatten. Und als das der Fall war, als sie diese beschämende, also aus griechischer Perspektive, beschämende Niederlage zugefügt hatten, Tsipras und letztendlich dem griechischen Volk, sind die Verhandlungsführer der Troika in Jubel ausgebrochen. In Jubel. Das ist auch in dem Interview von Varoufakis im Stern das Foto mit beigefügt. So eine Bombenstimmung hatten sie wohl lange nicht. Nachdem sie den Hoffnungsträgern und dem ganzen Volk oder jedenfalls den großen Teilen, die unter dem Programm zu leiden haben, diese Niederlage und Demütigung zugefügt haben. Niemand weiß, wie das weitergehen wird in Griechenland, ob die Regierung Tsipras das überstehen wird. Mittlerweile macht sie ja Politik mit der Opposition. Es war viel konsequenter, wie Varoufakis damit umgegangen ist. Das tue ich weder mir noch meinem Volk an. Ich trete zurück. Tsipras hätte wahrscheinlich gut dran getan an was Ähnlichem. Aber jetzt schwenkt er um und ist eine tragische Gestalt geworden. Die griechische Tragödie und das Weltfinanzsystem.
Dann danke ich dir, weil ich denke, das ist jetzt, deine Ausführungen sind jetzt rund, dann können wir es dabei lassen.
Ja, danke.
Danke.